Sobald ich mich entscheide aus mehreren Dingen, heißt das ja, dass ich mich automatisch gegen die anderen entscheide.
Und ich unterbreche ihn dann irgendwann und sage, du willst von mir keinen Rat, du willst nur eine Bestätigung.
Also ich bringe im Prinzip mein Hirn dazu, sich selber zu distanzieren.
Außer diejenigen, so wie ich, die dann überhaupt froh waren, irgendwann mal eine Freundin zu haben.
So oft scheuen wir doch Entscheidungen und bleiben dann im Status quo.
Bei mir war das keine Frage. Ich war so ein Chaot und so ein Hooligan, dass ich mich eigentlich immer gefragt habe, wie konnte das denn passieren?
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Guten Morgen, Leon.
Hallo, hallo, wie geht's?
Ist ja ganz gut. Direkt die Frage, die sich alle im Moment stellen, ist dir es warm genug?
Ich sitze hier so brütend und habe, da ich mit meinem Hinterhoffenster auf ein Altenheim gucke, wo jeden Donnerstag ist heute, eine Schlagerparade stattfindet. Also da kommt ein Sänger, der überhaupt nicht singen kann und singt von Club 3 über DJ Ötzi und wen es da sonst so gibt, Schlagersongs.
Also du bist in Berlin.
Tierisch laut, genau. Und hab hier deswegen alles verrammeln müssen und noch zusätzlich alle Vorhänge zu. Und es ist so warm. Ja. Aber sonst gut. Wie ist ja bei dir? Kalt? Sitzt du in der Kühltruhe?
Hier geht's. In Hamburg geht ja immer so eine leichte Brise. Und wenn man dann ein Lüftungskonzept hat, so wie ich, und in diesem Konzept dann noch militant genau ist, dann haut's auch hin. Ich habe Bilder gesehen, wie du, glaube ich, im Büro bei 45 Grad gefühlt saßt, oder war das auch in Berlin?
Nee, war in meinem Büro hier in Berlin.
Achso. Man denkt ja immer mal über eine Klimaanlage nach, oder?
Ja, gab schon Momente. Wir haben das bei uns im Büro in Münster schon versucht mit solchen Amazon-Geräten. Totaler Schrott. Liebe Leute, macht das nicht. Also für 129 Euro, weißt du, so ein weißer Kasten. Du denkst, jetzt machst du hier mal eben so einen 60 Quadratmeter Fläche kalt.
Ja. Genau. Ich habe die Werbung von diesem Kasten auch gekriegt. Also, jetzt kommt Erfahrung zum Tragen.
Bitte.
Aus langer, langer Erfahrung weiß ich, gerade im Büro, man überlegt sich das teilweise 10 Jahre lang und probiert diese ganzen Geräte. Irgendwann hat man auch 2000 Euro ausgegeben. Geh jetzt einfach hin, gerade jetzt nach der großen Hitzewelle, wenn alle Monteure und so wieder Zeit haben, kauf eine Klimaanlage fürs Büro. In 10 Jahren kauft ihr die eh. Also man kann sie auch jetzt kaufen und die halten lange. So eine Klimaanlage hält 30 Jahre.
Okay, danke. Ich habe ja noch den Klimaaspekt im Hintergedanken und meine dann, ja, lass mal die Vorhänge dunkler machen und das Lüftungskonzept mit offenen Fenstern irgendwie gestalten, aber du meinst, hat keinen Sinn. Im Winter unter einen Heizpilz auf der Büroterrasse und im Sommer in die Klima.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ihr beschäftigt ja nur gute Menschen, die wahrscheinlich intellektuell sehr viel zum Erhalt des Klimas beitragen. Insofern sollte man die verwöhnen.
Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ich habe ein Problem, muss dir eine Szene beschreiben, weil ich habe mich natürlich wie immer hier vorbereitend gefragt, was ist heute so mein Gefühl? Und ich konnte es nicht genau taxieren und muss dir deswegen einen Moment beschreiben aus dem heißen Deutschland, Sommer 2020. Berlin Alexanderplatz, ich stehe im Netto an der Kasse. Es sind trotz Klimaanlage in diesem Laden mindestens 35 Grad. Und entsprechend schienen auch die Gemüter ein wenig erhitzt. So, und jetzt, ich erzähle jetzt einfach aus dem Inneren meines Kopfes. Deswegen werden sehr viele Momente dabei sein, wo man denkt, das kann man doch nicht wirklich denken. Aber doch, ich muss mich leider so reflektiert dann betrachten und war selber schockiert. Und das ist eben auch Teil dieser Gefühlswelt, die ich gerade nicht passen kann.
Ja. Muss ich jetzt schon loben, klingt wie die erste Seite eines sehr guten Romans.
Romananfänger. In Deutsch, 11. Klasse bei Herr Dudda. 12. Klasse für die Abiturvorbereitung. So, der Roman geht jetzt wie folgt weiter. Ich stehe also an dieser Selbstbezahlerkasse und kriege es nicht hin, diese 6 Flaschen Gösser, die ich kaufen möchte, einzeln zu buchen. Das heißt, jetzt brauchst du eine Verkäuferin. Es gibt aber gerade nur eine Verkäuferin in der Nähe, die sitzt an der Normalbezahlkasse gegenüber. Und ich habe jetzt schon dreimal diesen Knopf gedrückt, wo du da quasi darum bittest, dass irgendwer aus der Filiale kommt. Ist völlig klar, sie muss kommen, aber hinter ihr steht eine Riesenschlange. Ja. Also diese Gesamtsituation ist schon ein bisschen aufgeladen. Position 1 in dieser Schlange hat ein, und jetzt merkst du die Innenwelt meines Kopfes, hat ein Inder. Das schließe ich jetzt einfach daraus, dass er so ein bisschen indisch aussah, ja, aber das wird gleich noch wichtig, denn es schaltet sich alsbald ein Nazi in unsere Geschichte ein, den ich einfach auch genauso von der Außenwahrnehmung jetzt so einstufe.
Ja.
Der Inder hat seine Maske ums Kinn unten rumgeschnallt, wie wir das bei den ein oder anderen Deppen da draußen sehen, und das ärgert die Kassiererin zu Recht, weil die muss ja jeden Tag diese ganzen Leute, die da vor ihr stehen, irgendwie abarbeiten. Und wenn da jetzt jemand einfach ohne Maske kommt, ist ja blöd. Ich drehe mich also um, trage pflichtbewusst die selbstgenähte Maske meiner Mutter, sehe dadurch entsprechend bescheuert aus und fühle schon, okay, in so einem Konflikt würde ich schon allein deswegen mich jetzt unwohl fühlen. In dem Moment schaltet sich der Nazi, der so an Position 3 oder 4 in dieser Kasse steht, ein, hinter seiner Frau und ruft, zieh die Maske an, ne? Auch in so einem Assi-Ton schon direkt. Ja. Der Inder dreht sich um und jetzt merkst du es in seinem Kopf, ich muss Annahmen aufstellen, auch ein ziemlicher Zwiespalt entsteht, weil er einerseits denkt, ja, eigentlich könnte ich sie ja anziehen. Er zieht sie dann auch so ein bisschen höher übers Kinn, bedeckt allerdings noch lange nicht seinen Mund, zieht sie dann wieder ein Stückchen runter, guckt abgefuckt zu dem Nazi rüber. Ich gucke ihn jetzt auch böse an, weil ich natürlich denke, es kann ja hier nicht sein, ne? Maske an und so weiter. Dann ruft der Nazi weiter, wir sind hier im geschlossenen Raum, Maske an und sowas, ne? Alles ist schon sehr aufgeladen, zieht die Maske nicht an, guckt sich zu seinem anderen Freund um. Beide waren so ein bisschen assi auch von der Art her, muss ich dazu sagen. Hat jetzt natürlich nichts mit dem Rest zu tun.
Aber immerhin beide, ja.
Immerhin beide. So, und er macht dann nichts, sondern macht nur irgendwelche blöden Gesten. Die Kassiererin ist wieder bei ihm und will ihn eigentlich jetzt abkassieren, entscheidet sich dann dafür, ihn jetzt stehen zu lassen und kommt zu mir und bedient erstmal diese Selbstbedienerkasse, geht dann zurück. Die Situation heizt sich immer mehr auf, weil die Schlange ist lang, der Inder wird nicht bedient, der Nazi kocht mittlerweile auch, brüllt dann, sonst geh doch zurück in dein Land, da wirst du sofort aufgehangen. Jetzt denke ich, der gerade schon mit dabei war, dem Inder zu sagen, zieh doch mal bitte die Maske an, jetzt musst du auch was gegen den Nazi sagen, brüll dann den Nazi an. Genau, das ist
eine andere Priorität.
Das hilft ja jetzt auch nicht, merke, aber ich bin völlig hilflos und stelle die ganze Zeit fest in meinem Kopf, okay, er hat längst diese stereotype AfD-Nazi-Rolle eingenommen. Der andere, den habe ich einfach als Inder abgestempelt, obwohl er einfach, wie wir hier schon oft diskutiert haben, etwas dunklere Haut hatte, ob der jetzt Inder war oder aus Neukölln oder vielleicht aus Italien, keine Ahnung.
Genau, oder Nazi, der an der Ostsee war und 2 Wochen in der Sonne lag.
Ja. Ist ja auch völlig egal. Und merkte einfach, ich kann nichts tun. Ging maximal frustriert aus diesem Laden raus und dachte, dass hier läuft ganz, ganz viel falsch. Weil Ende vom Lied war, er hat diese Maske ja nicht angezogen. Ich habe diese 6 Gösser dann irgendwie mit Hilfe der Kassiererin buchen können. Der Nazi war, glaube ich, sauer. Der Inder war sauer. Die Kassiererin war sauer. Und ihr auch. Und keiner konnte und
du,
es
lösen. Ja, du warst unbefriedigt.
Ich war unbefriedigt. Und vor allem von mir selbst. Ne? Weil ich sofort merkte, okay, du wirfst dem Nazi vor, dass er jetzt dem Inder sagt, geh zurück in dein Land, nur weil den von außen sieht. Selber hast den Inder aber längst als Inder abgestempelt und den Nazi als Nazi. Er ist doch.
Darf ich dir mal kurz sagen, wer die größte Schuld an dem ganzen Desaster hatte?
Du. Warum das denn jetzt?
Weil in deiner ich reinige mein Wohnmobil selber Mentalität du an diese Selbstbedienungskasse gegangen bist, dadurch eh schon mal einen Arbeitsplatz vernichtet hast, den einer weiteren Kassiererin, die ja da gesessen hätte, wenn ich an diese scheiß Selbstbedienungskasse gehen würde. Dadurch wäre die Schlange kürzer geworden. Man hätte eventuell dem sogenannten Inder sagen können, wärst du bitte so freundlich, deine Maske auch über die Nase zu ziehen. Der hätte es gemacht. Alle wären gelassen gewesen, ein Arbeitsplatz wäre erhalten gewesen und ja, du wärst nicht so frustriert nach Hause gegangen.
Und der Nazi und der Inder hätten sich am Ende mit Maske in den Arm gelegen. Mit mir Gösser getrunken. Okay, ja, Mist.
Wenn du doch mal öfter auf mich hören würdest, wirklich.
Verdammt.
Also diese Wohnmobilnummer, die lässt mich
lässt
nicht
sich nicht
in Ruhe.
Los, ne? Lässt sich
und genauso los, ne? Ist es, verhält es sich jetzt wieder mit dieser Klimaanlage. Sie wird sowieso irgendwann gekauft, dann kannst du auch jetzt kaufen.
Okay, ja gut. Hast du mich. Aber hast du ein Gefühlswort für diese Nummer? Nein, ne? Das muss man. Das lassen wir.
Ich würde sagen, klassische Zwickmühle. Und damit muss man sich ab und zu mal abfinden.
Ja, tue ich. Einverstanden. Ich hätte es so noch fast in die Richtung.
Dein Gefühl ist jetzt?
Verzweifelte Wut. Hilflosigkeit. Da mischt sich ganz viel. Und die Zwickmühle. Ich kann es nicht genauer sagen. Und jetzt fühle ich mich aber gerade gelockert durch dich. Vielen Dank, dass du mir die Schuld alleine zuschiebst und nochmal so schön reflektierst.
Dann möchte ich die Intensität unserer Fragestellung am Anfang erhöhen und dich nicht fragen, was ist dein aktuelles Gefühl? Das wissen wir jetzt. Leon, wer bist du heute Morgen?
Heute Morgen bin ich ein wie immer im Zwiespalt lebender Mensch, der, glaube ich, sehr davon getrieben ist, skeptisch zu sein, vieles zu hinterfragen, dadurch mitunter seine Zufriedenheit untergräbt, die doch eigentlich völlig gegeben ist, dadurch, dass er gesund ist, ein Einkommen hat und hier in so einem sicheren Land lebt und es eben trotzdem nicht schafft zu sagen, schalt doch mal das Gedankenkarussell aus und mit seiner wissenschaftlichen Art vielleicht versucht, diesem Skepticism, dieser skeptischen Art Rechenschaft zu tragen und hofft dadurch irgendwann Erlösung zu finden und das nicht tut.
So, ja, auf Erlösung hören wir ja, nach Erlösung suchen wir ja alle. Aber ich glaube, wir können diesen Part, den Eingangspart, sicher nachher beim Thema weiterverwenden.
Das glaube ich auch.
Das ist ja fast der Klassiker, ne?
Heute geht es ja um Entscheidungen und die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, die Qual der Wahl. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie jede Woche geht ein großes Dankeschön an euch raus. Was überraschend war, ist, dass, glaube ich, insgesamt eine Zuschrift dabei war, wo jemand gesagt hat, ich entscheide gerne. Und alle anderen haben gesagt, Hölle. Entscheidung, ob im Großen, ne, ob im Kleinen. Eine war dabei, ich weiß gar nicht mehr von wem. Und alle anderen waren, boah, ist das schwierig und wie geht das? Und ich fühle mich nachher schlecht oder ich tue mich so schwer, selbst im Kleinen. Und wir haben heute für euch am Ende eine Liste vorbereitet mit den absolut psychologisch validen To-Dos und Don'ts, wie man durch das Entscheiden kommt.
Ja,
so.
Ja.
Aber genug von mir hier mal an der Stelle. Was ist denn mit dir? Wie fühlst du dich? Was ist deine Befindlichkeit? Hast du ein schönes Gefühlswort?
Ich war jetzt unterwegs, war in Köln, hab da auch so ein bisschen gearbeitet und bin wieder zurück. Ach ja, sehr zufrieden mit allem. Es geht mir saugut, weil ich mich extrem gesund ernähre, Alkohol weglasse. Wollten wir nicht weiter thematisieren, aber nur um meine Gefühlslage zu untermauern.
Ja.
Also der innere See ruht und ja, tiefe Zufriedenheit ist mein heutiges Gefühl.
Das ist schon länger so, ne? Oder so zumindest habe ich das Gefühl, es schwingt immer mit bei deinen Beschreibungen.
Ja, ich bin wirklich, fühle mich ganz wohl in meiner Haut, wie man so schön sagt. Und das tut sehr gut. Eine Sache hat mich gestern allerdings aufgeschreckt und heute Morgen auch nochmal. Es war eine Zuschrift an dich, die sich aber auf mich bezog. Du weißt jetzt schon, was ich vorlesen will. Da hat jemand geschrieben, der Windscheid muss wieder alles machen. Also an Atze gerichtet. Der Windscheid muss wieder alles machen. Du bist so faul geworden und bekommst scheinbar trotzdem alles gebacken. Atze, ich will so werden wie du. Was meint ihr denn damit?
Moment mal, das bezog sich eben genau auf die Geschichte, die du eben angesprochen hast. Ich sitze bei 45 Grad in meinem Büro und bitte die Leute, uns Zuschriften zu schicken, mache das Thema auf, erkläre, worum es gehen wird, während du faul wahrscheinlich in einem Pool lagst und das Ganze einfach nur geteilt hast. Und dass du dafür auch noch Respekt bekommst, das war das, was mich in dieser Nachricht...
was dich in den Wahnsinn treibt. Der oder das Dalai Lama würde jetzt sagen, Ruhe bewahren, mal ein paar Meter vom Wald weggehen, damit man ihn überhaupt sieht, ne? Ja, und also ich liege ja gar nicht faul rum. Ich mache mir schon Arbeit und so all meine Gedanken und schreibe Sachen auf und telefoniere mit Leuten. Bin im Moment in zig verschiedenen Podcasts. Wie gesagt, war auch in Köln. Bin jetzt eigentlich jede Woche mal wenigstens einmal unterwegs. Also ich bin schon recht rührig, aber bin ein paar Takte älter als du, gelernt, dass man jetzt auch nicht unbedingt rennen muss, um ans Ziel zu kommen.
Wie ist es denn jetzt so gerade mit der doch ja lange fortlaufenden Corona-Pandemie, anhaltenden Pandemie und deinen eingeschränkten Berufsmöglichkeiten? Also was fehlt denn dir gerade am meisten?
Was mir jetzt wirklich langsam fehlt, ist die Bühne.
Ja.
Auf der Bühne zu stehen, in so ein Publikum zu schauen, ganz egal wie groß. Eventuell steht so ja die Frühjahrstour auf der Kippe.
Ja.
Was mir jetzt wieder Hoffnung gemacht hat, ist, ich habe auf der Zugreise nach Köln den Drosten-Podcast gehört. Christian Drosten ist im Moment nicht da, weil er Sommerpause macht, aber da waren wirkliche, echte Experten zugeschaltet, unter anderem der Chef der Uniklinik Wien, die Chefvirologin des UKE in Hamburg, Universitätsklinikums. Und alle fünf Experten, und da war nicht einer dabei, dem man da nicht eine fundierte Meinung zutrauen würde, haben gesagt, wir werden bis Dezember tatsächlich einen Impfstoff haben.
Echt?
Und das, ja. Ich werde dir nachher nochmal einen Link rüberschicken. Vielleicht kann ich den auch nochmal posten.
Ja, bitte.
Ist wirklich gut. Das ist Folge 52 vom Drosten, NDR Drosten Podcast.
Packen wir hier für absolut euch in die Podcast-Description. Können alle mal reinhören.
Super interessant. Ja. Wer selber hören will, Coronavirus Update von NDR Info. So, und das hat mir dann wieder Mut gemacht. Es wird sicherlich, so sagen die Experten auch, einige Monate dauern, bis so durchgeimpft ist. Und sie nannten sie Pinguine, also das Hauptfell der Pinguine wird sich schon impfen lassen. Und die, sagen wir mal, etwas schrägen Pinguine links und rechts, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen mitziehen, die anderen fallen über die Eiskante runter. Aber das können wir dann auch nicht ändern. Aber
Moment, das haben die so, das war deren Metapher?
Ja, es war eine Medizinethikerin auch in der Runde.
Interessant.
Und die brachte das Bild der Pinguine, wo du mit Kapuzineräffchen kommst, da kam sie eben mit Pinguinen. Da geht es um, wohin geht der Mainstream und wohin gehen die absoluten Individualisten. Und das gefiel mir gut, das Bild der Pinguine.
Das gefällt mir auch gut.
Und man ist eben der Meinung, dass es einen geprüft, muss man ja jetzt dazu sagen, wo aus Russland ziemlich heißer Stoff angeboten wird. Es wird einen geprüften Impfstoff geben. So, und jetzt kommt, das passt sogar. Und zwar der Professor Doktor, ich komme nicht auf den Namen, der Chef der Uniklinik Wien, sorgte dann irgendwann in seinem wienerischen, charmanten Idiom. Schauen's, also es ging darum, die drei Testphasen, die man braucht für einen Impfstoff.
Ja, ich wollte sagen, Testphase, das kommt mir jetzt sehr kurz vor bis Dezember. Wie kriegen wir das so zusammengestopft?
Darauf nahm er auch Bezug. Und zwar die erste Testphase, da geht es ja darum, ist es überhaupt verträglich? Da geht es ja noch gar nicht um Wirkung und Langzeitwirkung. So, dann gibt es eine zweite Testphase. In der dritten geht es so richtig um die Wirkung. So, und diese Testphasen, die sind immer unterbrochen von weißen Phasen, nennt man das, glaube ich, in denen nochmal aufgeschrieben wird, in denen nochmal nachgedacht wird, in denen nochmal, wo man sich Zeit gibt, über das Testergebnis nachzudenken. Mhm. Und da sagte der Professor aus Wien, sagte, sei mal ganz ehrlich, wir alle könnten effektiver arbeiten. Und so geht's bei den Testreihen auch. Zwischen den Testreihen gibt es weiße Phasen. Das können wir auch zusammenziehen. Wir können am Ende der ersten Phase können wir gleich mit der zweiten Phase beginnen und mit der dritten. Und da hat er beschrieben, wie eben in so einer Notfallsituation, wie wir sie jetzt haben, man das Ganze auch etwas komprimieren kann.
Okay.
Ja. Und auch dir nochmal gesagt, wir können alle etwas effektiver arbeiten. Und das macht mir Mut fürs nächste Jahr.
Mir auch. Mir hat auch letztens noch mal ein Kumpel gesagt, wir saßen zusammen im Gleis-Dreiecks-Park hier in Berlin und der meinte, ey, die Menschheit, die schafft Sachen, das schaffen wir auch. Wir glauben an das Gute und ich würde dich gerne zum Start unseres heutigen Themas Entscheidungen auf eine mentale Karibikreise mitnehmen.
Bin ich immer dabei.
Ist das überhaupt Karibik? Ich hoffe schon, ja. Also, Isla Grande, Kolumbien, Region Cartagena, da war ich vor.
Schönste Stadt in der Karibik übrigens, Cartagena.
Wunderschöne Stadt und entsprechend auch wunderschön drumherum. Die Isla Grande ist die größte der Inselgruppe Islas del Rosario. Und da wohnen ungefähr 750 Leute. Also ist wirklich winzig und es gibt jetzt es gibt eigentlich gar keine Straßen. Es gibt so ein paar Lehmwege und kleine Holzhütten, wo die wohnen. Du warst auch da.
Ich kenne die. Ja, ich war da.
So.
Hab auch den Gin Tonic aus so einem alten Joghurtbecher getrunken.
Ja, genau so. Diese riesigen Echsen sitzen in den Bäumen, diese Leguan-ähnlichen und es laufen Hühner frei rum und gibt wirklich diese paradiesischen Vögel. Und es ist, als ich auf dieser Insel ankam, folgendes, das weiß ich noch, damals so entstanden als Eindruck. Mir fiel sofort auf, okay, wenn du jetzt hier auf dieser Insel als Jugendlicher bist, du hast überhaupt keine Wahlmöglichkeiten, dachte ich davon aus. Ne? Was willst du machen? Du kannst ja eigentlich nicht viel machen.
Das Helgoland von Kolumbien.
So in etwa. Wenn du da wirklich drauf bleibst, und viele taten das ja, ne, dann kannst du mal zwischendurch mit dem Boot rüber ans Festland, aber es schien mir jetzt auch nicht gang und gäbe. Und ansonsten kannst du irgendwie was in der Touri-Branche da machen, gibt 10 Hotels, aber selbst das machten ja nicht alle. Und mein Eindruck war, okay, in diesem kleinen Kosmos jetzt hier auf dieser Insel hast du überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Und dann dachte ich, so schön das hier ist in diesem Paradies, das ist doch eine ziemliche Einschränkung der Freiheit. Also ein Mangel an Freiheit, weil ich nicht entscheiden kann. Und
ja, offensichtlich. Und wenn du auf dem Festland bist, hast du nicht deutlich mehr Freiheit.
Genau das. Also das war auch wirklich so, dass ich in dem Moment dachte, ja, das ist jetzt hier dein erster Eindruck.
Ja.
Die haben keine Wahlmöglichkeiten. Und dann erinnerte ich mich aber so an diese, ja, es war wirklich damals wie so ein Blitz im Kopf, so ein bisschen fast, an diese ganzen Wahlmöglichkeiten, vor denen ich stehe in diesem Leben, wo irgendwie mit Reisen, ne, in fremde Länder und mit Studium und was studierst du denn und vorher, was willst du denn für Kurse im Abitur wählen und worauf hast du denn Lust, ne, und was willst du denn für eine Firma machen und was soll die Firma machen und in welcher Stadt willst du das alles machen? Dass diese Menge an Auswahlmöglichkeiten in unserer Gesellschaft immer gleichgesetzt wird mit Freiheit. Also Freiheit heißt Auswahl. Oder? So ist ja unser Ansatz, oder?
Ja. Da könnte man ja jetzt auch das Beispiel DDR-Supermarkt und westdeutscher Supermarkt bringen. Ist zwar schon lange her, aber es haut ja hin. Wofür brauchst du 120 verschiedene Shampoos. Also warum musst du aus 120 verschiedenen Shampoos wählen?
Ja.
Also von der Wirkung her würde ich mal sagen, gibt es 5 unterschiedliche, aber dann wird das noch eingelogen und Q10 und Vitamine hier, wo wir tief drin alle wissen, das stimmt nicht. Ja.
Ja.
Und das ist dann die Freiheit, die sogenannte.
Und das ist aus meiner Sicht ein riesiges Paradox oder eine Ironie der Geschichte, weil wir sagen, okay, individuelle Freiheit bedeutet Auswahl, Entscheidungen treffen können. Ne? Wenn ich mich frei entscheiden kann, dann bin ich frei. Und Freiheit ist das größte Gut, ne? Es steht in der Verfassung, das ist uns, es wird uns mit der Muttermilch mitgegeben. Und in dem Moment, wo wir das eben mit entscheiden können und Auswahlmöglichkeiten gleichsetzen, könnte man jetzt meinen, je mehr Auswahlmöglichkeiten, je mehr Entscheidungen wir treffen können, desto freier fühlen wir uns, desto besser fühlen wir uns. Und das ist passiert aber eben nicht. Wir sind nicht glücklicher, wenn wir extrem viele Entscheidungen treffen können. Und das könnte man jetzt im ersten Moment sagen, ja, das sagst du so leicht, ne? Weil du musst nicht in der DDR wohnen und du musst nicht auf einer Insel wohnen oder vielleicht sogar in einem Krisengebiet, wo du überhaupt keine Wahlmöglichkeiten hast.
Oder wollte ich gerade sagen, oder sagen wir mal Syrien. Ja,
sagen wir mal Syrien. Der Punkt ist aber dabei nicht jetzt zu sagen, dass man die Probleme dort kleinreden möchte, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, die würde ich vollkommen anerkennen. Mhm. Es geht mir darum zu sagen, andersrum zu behaupten, Wahlmöglichkeiten zu haben, macht glücklich. Ist der Trugschluss. Freiheit macht glücklich, natürlich. Freiheit bedeutet aber zum Beispiel nicht unbedingt nur Wahlmöglichkeiten zu haben, sondern zum Beispiel auch zufrieden zu sein, nicht gestresst zu sein, nicht durch Krankheit, nicht durch eine depressive Lethargie gefangen zu sein. Ne? Das bedeutet ja auch alles Freiheit und eben nicht nur Wahlmöglichkeit.
Ja, echt gutes Beispiel. Ja, vor allen Dingen, Wahlmöglichkeit beinhaltet ja auch immer eine Verantwortung, auch für dich selbst oder gerade für dich selbst. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn Menschen im Angestelltenverhältnis waren nicht glücklich und man hatte ihnen die Möglichkeit geboten, sich doch dann selbstständig zu machen, dass sie dann irgendwann kalte Füße gekriegt haben und eben auch diese Verantwortung gespürt haben und dann lieber angestellt blieben, weil dann gibt man ja einen großen Teil der Verantwortung ab, man muss sich nicht selber... offensichtlich nicht selber um sein Schicksal an der beruflichen Front kümmern, sondern der Betrieb zahlt das alles schon. Ja, habe ich oft erlebt, dass Leute kalte Füße gekriegt haben, weil sie die Ungewissheit der Freiheit der Selbstständigkeit, die natürlich auch eben eine Existenzangst mit sich bringt, gescheut haben.
Genau, also ich denke auch wirklich in dieser maximal individualistischen Gesellschaft, in der wir hier leben, du kannst frei entscheiden, was willst du kaufen, was willst du machen, wo willst du ein Haus bauen, willst du eine Wohnung haben, willst du gar kein Haus bauen, ne, und so weiter. Da ist natürlich die Verantwortung maximal bei mir. Sobald ich entscheiden kann, bin ich auch nachher schuld. Ne? Wenn jetzt irgendwie eine Katastrophe passiert und mein Haus ist kaputt, ja gut, dann war es halt der Tornado schuld, kann ich nichts für. Wenn ich ein Haus in der Stadt kaufe und dann kommt eine Immobilienblase und das Ganze platzt und ich habe tierisch viel Geld verloren, war es meine Schuld.
Ja,
und das ist, glaube ich, etwas, was das Entscheiden so unglaublich schwierig macht, dass man mit einer Entscheidung Verantwortung übernimmt.
Ja, und ich bin jetzt darauf gestoßen, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass offensichtlich, das sind jetzt keine belastbaren Zahlen, aber offensichtlich doch die Leute, die gerne Entscheidungen treffen, oft erfolgreicher sind als die, die keine Entscheidung treffen.
Glaube ich sofort.
Da fand ich den... bei den Zuschriften, den ersten Satz, den fand ich schon umwerfend. Und zwar, ich zitiere, für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns.
Ja, das fand ich auch total gut.
Und damit sind wir mitten im Thema.
Genau.
Entscheidungen fällen. Und wir müssen ja wahrscheinlich viel, viel mehr, das wirst du jetzt wissenschaftlich untermauern, Entscheidungen am Tag fällen, als wir so denken.
Ich habe eine Zahl gelesen, die konnte ich nicht glauben, aber die Quelle war eigentlich ganz gut. 20.000 Entscheidungen am Tag.
Ja, wenn man sich mal so zurücklegt und drüber nachdenkt, wie es morgens so losgeht, aufstehen oder nicht, Licht schon einschalten oder nicht, Handy in die Hand nehmen oder nicht.
Nach links gucken,
nach
rechts gucken.
Ja. Genau. Jetzt schon zur Toilette oder erst noch eine Zigarette, eine Tasse Kaffee und hinterher das große Fest feiern. Alles Entscheidungen, die schon morgens in der ersten Viertelstunde zu treffen sind.
Nee, total. Und was ich mir überlegt habe, ist, wenn man sich einmal Folgendes klar macht, warum es so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Sobald ich mich entscheide aus mehreren Dingen, heißt das ja, dass ich mich automatisch gegen die anderen entscheide.
Ja.
Ne? Also machen wir mal folgendes Beispiel. Ich habe 5 Optionen und die liegen alle ziemlich nah beieinander. Dann hätten ja alle im Prinzip eine Zustimmung von mir von 20%. Ja. Und ich würde damit auch erwarten, dass die mich irgendwie 20% jeweils alle glücklich machen, wenn ich mich dann dafür entscheide. Klar ist das nie so einfach, jetzt mathematisch aufzuwiegeln, aber mal so als krasses Beispiel mit klaren Zahlen. Jetzt entscheide ich mich für eine, dann schlägt mein Hirn, dann merkt mein Hirn ja im Prinzip, dass ich 80% verloren habe.
Ja,
wenn ich
ja.
jetzt nur aus drei Optionen wähle, die sehr gleich sind, dann hätte ich ja, wenn ich dann eine auswähle, nur 66% verloren. Das ist weniger. Ne? Das heißt, ich finde schon mal ein ganz wichtiger Grundgedanke beim Entscheiden ist, dass ich mir klar mache, wenn ich viele Optionen habe, die alle im Prinzip ähnlich attraktiv sind, dann mache ich mit einer Entscheidung sehr viel von dieser Attraktivität kaputt. Habe ich weniger Optionen, die ähnlich attraktiv sind, dann gewinne ich mit einer Entscheidung mehr.
Verstanden, ja.
So, und das fand ich irgendwie schon mal so einen wichtigen Startgedanken, eben auch nochmal in dieses selbe Horn geblasen, bedeutet Freiheit Entscheidungsmöglichkeiten. Ja?
Ja.
So.
Ja.
Großes Fragezeichen für mich hinter.
Warum großes Fragezeichen? Weil ist das nicht erstmal eine Grundlage?
Weil ich sagen würde, natürlich, du musst bestimmte Entscheidungen treffen können. Klar.
Ja.
Wenn du jetzt im Gefängnis sitzt, hast du ja quasi überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr und dann ist Schluss. Aber zu sagen, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, also Beruf, wen heirate ich, ne, wie lebe ich meine ja. Sexualität aus, an was glaube ich, in welcher Firma möchte ich, in welcher Position, in welcher Stadt, mit welchem Firmenwagen und so weiter.
Heirate ich, will ich ein Kind? Um mal, die Frage beschäftigt ja fast jeden irgendwann.
Ja,
habe ich mir nochmal ganz groß aufgeschrieben. So, alles, was Partnerschaft angeht, da muss ich oft für mich riesen Entscheidungen treffen, oder?
Riesig, riesig. So, und diese Entscheidungsmöglichkeiten jetzt einfach gleichzusetzen, je mehr ich davon habe, desto mehr Freiheit, das ist aus meiner Sicht der Trugschluss. Wir können uns darauf einigen, dass wir einen Sockel, ein Grundniveau an Entscheidungsmöglichkeiten brauchen. Aber in dem Moment, wo ich das maximiere, wo ich vor den 150 Shampoos im Supermarkt stehe, kann ich in so eine Art Paralyse gelangen, ne? Also, dass ich paralysiert bin und nicht mehr vorwärts komme. Dass ich mich wirklich gebremst fühle, dass ich mich unzufrieden fühle, weil ich eben sage, ich nehme Shampoo Nummer 1 und lasse 149 andere Shampoos, die alle einen gewissen Prozentsatz an meiner Glücklichkeit ausmachen würden, lasse ich außen vor und verliere so viel. Und ich finde, das muss man sich einfach klar machen. Wir reden hier aus einer total luxuriösen Position heraus, weil wir in diesem freien Land leben, mit vielen, vielen Entscheidungsmöglichkeiten, mit wachsenden Entscheidungsmöglichkeiten.
Ja.
Und trotzdem heißt das eben nicht im Umkehrschluss, dass das glücklich macht. Ich finde, das ist einfach wichtig, weil wir so sehr danach hecheln. Ich erinnere mich bei mir selber, bei eigentlich allen Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, war immer dieser Versuch da, mir, ich nenne es mal, Hintertürchen offen zu halten. Also zu versuchen zu sagen, ich studiere Psychologie, da habe ich ja erstmal ein sehr breites Feld, da kann ich später noch entscheiden. Ja, dann mache ich den Arbeits- und Organisationsschwerpunkt, damit machst du immer noch ein normales Psychologiestudium, aber du gehst schon mal in eine Richtung. Dann mache ich aber lieber zusätzlich noch die klinischen Vorlesungen, damit ich am Ende doch noch Therapeut werden könnte. Das Ganze habe ich aber erstmal bei einem Auslandsjahr entschieden, ne, um mir wirklich Zeit zu nehmen und zu überlegen, ob nicht noch links und rechts was anderes wäre. Und so zieht sich das durch. Ne? Du machst dann eine Firma und denkst, ja, da gehst du aber nicht voll rein. Und die gibst dann auch immer wieder ab, weil du musst ja nochmal weiter gucken. Und das ist einfach etwas, wo ich merke, da fällt es mir dann oft schwer, die Entscheidungen zu treffen.
Ja, du willst halt alles auch vom Leben. Und das ist ja, glaube ich, auch normal. Nur so wie du es jetzt geschildert hast, klingt das nach ziemlichen Luxusentscheidungen. Du hattest einfach ganz schön viele Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt mal, wenn wir mal für eine Minute ein Rollenspiel machen, wir sind beide Syrer, du sitzt in Damaskus, im zerbombten oder teilweise zerbombten Teil. Damaskus ist ja, glaube ich, in großen Teilen erhalten. Ich sitze in Raqqa, komplett im Arsch. Wie würden wir uns dann unterhalten?
Ja.
Da würden wir ja nicht über 150 Shampoos reden, sondern ich habe gehört, da und da gibt's noch ein Shampoo.
Genau, oder Strom oder Wasser.
Oder was du studieren willst. Was willst du studieren? Wen willst du heiraten? Wie willst du weiterleben?
Also finde ich einen sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Punkt. Total wichtig.
Ja. Was würdest du an? Wie würden wir uns dann unterhalten? Wir haben kaum Möglichkeiten. Wir wollen am Leben bleiben eigentlich.
Können wir uns auf ein umgekehrtes U einigen? Wenn wir uns so ein U vorstellen nach dem Motto, in so einem Koordinatensystem auf der Y-Achse nach oben wäre quasi das Glück und auf der X-Achse unten wäre quasi die Menge an Entscheidungen, die man treffen kann. Dass wir dann sagen, ganz links, ich habe gar keine Entscheidung, ist das Glück ganz niedrig. Ganz rechts, ich habe extrem viele Entscheidungen und komme nicht weiter, ist das Glück auch niedrig. Vielleicht nicht gleich niedrig, das muss man, glaube ich, wirklich echt sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Aber in der Mitte, wo ich so ein gewisses Entscheidungsspektrum habe, aber eben auch nicht diese volle Breitseite, die einen bremst, lähmt, weil man gar nicht mehr weiß, was zu tun ist. Das ist vielleicht am schönsten.
Ja, ich will ja auch damit nur klar machen, dass es eine Skala gibt von bis und da liegt der Punkt links vom Punkt rechts so weit auseinander. Es gibt ja sicher auch Häftlinge, die in der Zelle sitzen und trotzdem Glücksmomente haben.
Ja,
ich will das jetzt nicht romantisieren, aber jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also bitte nicht falsch verstehen, aber Glück kann ja in jeder Range auch entstehen. Nur wenn du in der Zelle sitzt, hast du wenig Entscheidungsgewalt.
Lass uns mal in die Hörerzuschriften ein bisschen springen, weil ich fand, da kam einiges an Input.
Eine dann machen wir es auch wieder kleiner. Wir müssen es etwas kleiner. Ja.
Eine, die ich hier total, wie soll ich sagen, witzig fand. Ich weiß nicht genau, wie ich die einschufen soll. Spannendes Thema. Bei mir hängt es sehr stark, also das Entscheiden, mit meinem weiblichen Zyklus und den Hormonen zusammen. Tatsächlich fällt es mir leichter, mich in meiner ersten Zyklushälfte zu entscheiden. In der anderen Hälfte, also nach dem Eisprung, hole ich mir eher den Rat von anderen, was nicht immer zum Vorteil ist. Da besteht eher Verunsicherung. Hast du sowas schon mal gehört?
Ja, oft schon gehört.
Echt?
Ja.
Wie?
Ja, das eben, gerade bei Frauen, die sind dann doch sehr hormonabhängig, weil der weibliche Organismus mit seinen Möglichkeiten, auch ein Kind zu gebären, doch wahrscheinlich größere Hormonsprünge hat, als das beim Mann der Fall ist. Eben der Monatszyklus, was gäbe es typischeres. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man je nach Hormonstand riskantere Entscheidungen oder eventuell auch gar keine trifft. Ich möchte mal so einen Monat Frau sein, um mal
das zu verstehen. Ja, das stimmt.
Das zu verstehen,
ich
glaub,
Also ich glaube, das würde so viel auf dieser Welt auch befrieden und helfen, wenn man mal einmal tauschen könnte, um einander.
Einmal im Jahr müssten Männer Frauen sein. Ich glaube, dann hätten wir nicht mehr so viele Probleme, Verständigungsprobleme miteinander.
Noch eine Zuschrift, wo ich gerne wüsste, wie du das machst. Job annehmen und 500 Kilometer umziehen, konnte ich sofort zusagen. Um eine neue Couch zu kaufen, habe ich 5 Wochen gebraucht. Je mehr Auswahl und wenn es kein echtes richtig oder falsch gibt, finde ich umso schlimmer. Kennst du das auch so bei kleineren Sachen, dass du, also beziehungsweise bei so Couch kaufen?
Das muss man natürlich lernen oder kann man auch lernen, dass so eine Couch, wenn du da falsch liest, gerade in Zeiten von eBay Kleinanzeigen, hält sich der Schaden doch in engen Grenzen. Und das muss man sich auch immer fragen, was hat das für eine Auswirkung? Welche Konsequenzen habe ich zu erwarten, wenn ich hier jetzt eine Entscheidung treffe? Und ich würde mal sagen, in 9 von 10 Fällen sind die Konsequenzen relativ leicht. Also wenn wir beide uns jetzt entschließen würden, eine Bank zu überfallen, was eh schon echt eine dumme Idee ist, weil die meisten werden ja erwischt, dann müssten wir uns ja von vornherein darauf einstellen, dass wir im Knast landen. Wir können uns nicht hinterher beschweren und sagen, ey, das ist aber jetzt ungerecht.
Ja, wir müssen das mit einberechnen.
Und so gilt das im Kleinen auch. Wenn du im Kleinen eine Entscheidung triffst, pass auf, setzen wir eine andere Entscheidung nochmal dagegen, nicht nur die berufliche. Du entscheidest dich mit deiner Freundin, schwanger zu werden, ein Kind zu kriegen. Diese Entscheidung, die jetzt den Rest deines Lebens mitbestimmt.
Weil du wolltest sagen, die nächsten 20 Jahre und dann.
Ja, ich wollte die nächsten 20 Jahre, aber es dauert ja länger.
Ja.
Also du schaffst einen Verwandten mehr.
Ja.
Sagen wir es mal so. Einen zunächst inkontinenten Verwandten, der dich viel Schlaf, Zeit und Nerven kosten wird. Was ist die Couch gegen so eine Entscheidung?
Ja, völlig irrelevant, wird man jetzt doch sagen.
Ja. Du kaufst die Couch, stellst sie da hin, stellst fest, die Scheiße, die kann ja eine halbe Stunde später schon bei eBay Kleinanzeigen weg sein.
So, jetzt kommt aber noch eine weitere Zuschrift, die eigentlich genau in die Kerbe schlägt, die du gerade aufmachst. Lieber Leon, Entscheidungen, viele getroffen, viele falsch, aber auch viele richtige. Ich wollte nie Kinder, mein Mann auch nicht. Dann kam Tag X und wir stellten uns die Frage, warum eigentlich nicht? Unser Sohn wird bald 6 und glaub mir, mit dem Kind kommen noch mehr Entscheidungen. Aber alle sind irgendwie positiv für unser Leben. War es besser ohne Kind? Unser Leben war vorher toll. Jetzt mit Kind anstrengend, schnelllebig, immer auf 180. Aber klasse. Macht weiter so, ihr seid mein Podcast Nummer 1, Melanie. Was Melanie doch hier beschreibt, ist doch genau das eigentlich. Wir haben uns dann immer mal so die Frage gestellt, ach, warum eigentlich nicht? So, und jetzt haben wir ein Kind und das ist 6. Ich habe wirklich den Eindruck, so Sachen wie Couch und Urlaub und welchen Stromanbieter nehme ich eigentlich? Oder Netflix. Wie viele Sonntagabende haben wir schon anderthalb Stunden der WG da gehockt und rumgecheckt?
Der Klassiker.
Dann aus Netflix raus zu Amazon Prime, dann aus Amazon Prime raus
und
zu
Join. Und was war das Ergebnis?
ARD Mediathek. Am Ende eigentlich nichts. Drei Filme angefangen, genau, nichts
du hast geguckt. Gar keinen Film. So, du hast gar keinen Film gesehen.
Und dann kommen hier Leute und sagen einfach, jetzt kriege ich ein Kind. Das erlebe ich bei mir im Freundeskreis auch. Genau dieselben Leute, die mit mir da abends sitzen und bei Netflix nicht klarkommen, kommen einfach an, alle, wir sind übrigens schwanger. Ah ja.
Manche sagen ja sogar hinterher, dann hat uns Gott sei Dank der Zufall die Entscheidung abgenommen. Ja. Wir sind so glücklich, dass es sich so ergeben hat und wir hätten uns vielleicht dagegen entschieden, aber laue Sommernacht, wir waren auf dem Stadtfest, einen zu viel getrunken, im Bett gelandet und schau ihn dir an, wunderbar, 18 Jahre, macht gerade sein Abi.
ja. Ist Wahnsinn. Ich wollte dir von einer Theorie erzählen, die mich sehr gekickt hat zu dem Thema. Die habe ich schon vor einiger Zeit mal kennengelernt, aber hatte die so ein bisschen wieder vergessen und bin froh, dass ich jetzt für die Recherche nochmal drüber gestolpert bin. Also, was gibt es eigentlich für Theorien dazu, wie wir Menschen Entscheidungen treffen? Ja, die ganz klassische Sichtweise ist, dass wir vor allem kognitiv und konsequenzialisch darüber nachdenken. Also kognitiv ist klar, sind so diese Überlegungen, ja, Abwägungen und konsequenzialisch, ich übersetze es aus dem Englischen, consequentialist, bezieht sich auf das, was du gerade beschrieben hast mit dem Banküberfall. Was wäre so das Ergebnis? Was könnte jetzt passieren? Was wären die Konsequenzen? Ja. Und in der klassischen Theorie wäre jetzt immer Folgendes, und du sagst direkt genau, deswegen glaube ich, dass du an die klassische Theorie glaubst, wie ich das früher auch tat. Wenn wir Menschen Entscheidungen treffen, dann spielen diese beiden Dinge eine Rolle. Was mache ich mir so für Gedanken und was sind die Konsequenzen, die ich gegeneinander abwäge? Jetzt zeigt sich aber, wenn man eine ganze Reihe von Studien zusammen mal fasst und sich anguckt, wie läuft es denn in Wirklichkeit ab, dass das nicht einfach so stimmt. Und es gibt eine Gegenhypothese, die aus meiner Sicht viel besser mit den Daten und Studien vereinbar ist,
jetzt bin ich
gespannt, als das, was ich gerade beschrieben habe. Pass auf, das Ding heißt Risk as Feelings Hypothese. Risiko als Gefühle. Und da wird vielleicht jetzt auch klar, warum dieses Thema heute so perfekt in unserem Podcast passt. Risiko als Gefühle. Eine Entscheidung ist ja im Prinzip immer eine Risikoabwägung. Ne? Wofür entscheide ich mich jetzt? Kannst jetzt die Couch auch als so etwas betrachten? Kaufe ich die Couch, besteht das Risiko, dass ich unzufrieden bin oder übermorgen die reduziert wird oder ich in 3 Wochen über eine bessere stolpere? So, und diese Risikoabwägung in unserem Kopf, die läuft eben nicht kognitiv und orientiert an den Konsequenzen ab, sondern die wird massiv von Gefühlen gesteuert. Nicht ausschließlich, aber viel, viel stärker, als man das dachte, als wir denken. Und jetzt muss ich dir zwei unterschiedliche Gefühlsaspekte hier kurz noch erklären. Und dann würde ich es gerne mit dir überlegen, was du dazu sagst. Es gibt vorausschauende Gefühle, Emotionen, die hier eine Rolle spielen und erwartete Emotionen. Früher dachte man, okay, Gefühle spielen schon eine Rolle bei Entscheidungen, aber es sind vor allem die erwarteten. Was erwarte ich in Zukunft? Sitze ich dann auf der Couch und fühle mich richtig glücklich? Ne? Ich bin entspannt. Oder erwarte ich von diesem Kind, dass ich das toll finde? Oder ich kann ja auch überfordert sein und Angst davor haben.
Ja, aber das ist doch das Grundgefühl bei allem, dass man denkt, man ist dann glücklicher.
Ja, auf den ersten Blick schon. Jetzt kommt aber der Punkt. Diese erwarteten Gefühle sind ja wieder das, was wäre so die Konsequenz? Was könnte dabei rauskommen? Deutlich entscheidender, das war wirklich das Verblüffende an dieser Untersuchung, an dieser Übersichtsstudie besser gesagt, die ganz viele Untersuchungen bündelt, deutlich wichtiger sind unsere vorausschauenden Gefühle. Vorausschauend heißt im Prinzip, ich habe jetzt gerade ein Gefühl, das im Prinzip für mich in die Zukunft gucken möchte. Es geht also nicht darum, dass ich mich in die Zukunft versetze und überlege, was fühle ich dann, sondern das Gefühl, das ich jetzt gerade habe, ist vorausschauend. Ich mache es mal ganz konkret. Ich habe zum Beispiel die Überlegung, kann ich jetzt ein Kind bekommen oder nicht? Dann spielt ja wahrscheinlich neben diesen vorgestellten Glücksmomenten und ne, den Überforderungen, die ich mir so alle als Gefühle vorstellen kann, die ich erwarten würde, eben in dem Moment selbst auch diese vorausschauende Emotionen eine Rolle. Nämlich zum Beispiel, habe ich Ängste davor? Habe ich jetzt in dem Moment, wo ich eine Entscheidung fällen muss, bestimmte Ängste? Habe ich zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo ich bestimmte Entscheidungen fällen muss, eine bestimmte Grundstimmung, weil ich irgendwie fröhlich bin? Dann entscheide ich anders, als wenn ich gerade in Angst versetzt wurde. Bin ich vielleicht gerade jemand, der sagt, na, da habe ich so eine Scheu, die ich spüre. Also das, was ich in dem Moment selber spüre, ist viel, viel wichtiger als das, was ich mir als Konsequenzen vorstellen kann. Und das fand ich erstmal krass, weil ich glaube, wir uns dabei klar machen müssen, welche Rolle vielleicht sowas wie der weibliche Zyklus dann bekommt, weil der hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich mich gerade in dem Moment fühle. Und der hat erstmal wahrscheinlich wenig damit zu tun, ob ich da eine Pro- und Kontraliste im Kopf mache oder irgendwie kognitiv darauf rumkaue oder ob ich mir wirklich vorstelle, was wären die Emotionen ja, in der Zukunft.
Aber ist das dann nicht so eine gefühlte Zukunft?
Ja, natürlich. Also die
und gefühlte Konsequenz?
Ja, natürlich. Einerseits schon. Andererseits habe ich ja dieses Gefühl in dem Moment selber. Ja. Also ich fühle in dem Moment, in dem ich eine Entscheidung treffe oder in dem ich kurz davor stehe, ja bestimmte Dinge. Und diese Gefühle sind entscheidend und nicht so sehr das, was ich mir vorstelle oder die Gefühle, die ich erwarte. Ja. Wird's jetzt klar, was ich meine?
Ja, wird jetzt klar. Sonst würde niemand, und das spielt eine große Rolle. Zum Beispiel würde sonst niemand ein Boot kaufen.
Ja, genau sowas, genau. Du hast doch mal, ich weiß auch aus internen Kreisen, dass du mal ein Boot hattest.
Über 10 Jahre, ja.
Ja.
Und das war so. Beim Kauf habe ich mir auch unterschwellig vorgestellt, wie glücklich ich auf diesem Boot bin und sein werde. Und es war auch so. Mhm. Nur als der Verstand wieder einsetzte nach 10 Jahren, habe ich mal einen Taschenrechner bemüht. Und dann war mein Glück auch schnell dahin.
So, und der Punkt ist jetzt, dass die Überlegung ist, das, was du jetzt gerade beschreibst, dass du da sitzt und dir ausmalst, wie glücklich du bist auf diesem Boot, das ist nicht das, was du wirklich fühlst in dem Moment, sondern du fühlst dich in diesem Moment schon glücklich.
Ja.
Und das ist dann das, wo du dann plötzlich meinst, oh, das ist eine gute Entscheidung.
Nennen wir es das Bootsbeispiel. Es kommt jetzt zu den Kapuzineräffchen und den Pinguinen kommen noch Boote hinzu.
Wir machen alles ab jetzt an diesen drei Dingen fest. Ja. Ich weiß nicht, wie ich in
den... Und bei allen dreien muss ein Go bei rauskommen, ne?
Genau das. Ich weiß nicht, wie ich eines dieser drei Dinge in das nächste Beispiel dazu einbringen kann, aber das muss ich dir unbedingt erzählen. Der Neurologe Antonio Damasio, der übrigens, das ist so eine Art Gott, dessen Bücher bitte dringend mal reingucken. Nicht ganz leichte Kost, sage ich, aber trotzdem Hammer. Der hatte einen Patienten und den nennt er Elliot. Und dieser Elliot war ziemlich schlau, erfolgreicher Businessman, glücklich, verheiratet und so weiter. Leider finden dann die Doktoren irgendwann in seinem Hirn einen Tumor und der muss weg.
Ja.
Das heißt, der lässt sich einer neurologischen Operation unterziehen und verliert dabei einen Teil seines Hirns. Und zwar im orbitofrontalen Kortex. Und dieser Teil verbindet also den Frontallappen, den wir hier schon kennengelernt haben als CEO vom Hirn, so dieser rationale Teil. Ne? Wir vereinfachen immer, das ist klar. Der verbindet diesen Teil, den CEO, den Rationalen, mit den Gefühlen, mit den Emotionen.
Ja.
Was passiert jetzt mit diesem Elliot? Der wird zu so einer Art Mr. Spock, also ne, unfähig wirklich zu fühlen, wenn man so möchte.
Ein Roboter.
Eine Art Roboter. So. Und jetzt könnte man ja annehmen, aha, wenn der seine Gefühle ausblendet, dann wird er ja ein komplett rationaler Entscheider und müsste eigentlich alle diese Gefühle ausblenden und sagen, ach so ein blödes Boot, das kaufe ich mir gar nicht, weil ich weiß genau, in 10 Jahren sitze ich da und rechne mir mal aus, dass ich dafür, weiß ich nicht, wie viele 5-Sterne-Urlaub hätte machen können und wahrscheinlich auch öfter ein Boot hätte mieten können, als ich hier bezahlt habe.
Ja.
Was passiert aber? Nachdem er seine Emotionen verloren hat, bleibt der IQ, bleibt übrigens gleich hoch, ne? Also wird danach nochmal gemessen, bleibt immer noch so schlau. Rational und schlau ist der. Ist der aber völlig paralysiert und ihm fehlt komplett die Motivation, Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur das, er trifft ineffektive Entscheidungen und er macht schlechte Entscheidungen. Und das lässt sich in einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile zeigen. Also wenn man Leuten mit bestimmten Läsionen, Schädigungen im Hirn Entscheidungsmöglichkeiten gibt, ne, und die vergleicht mit Leuten, die diese Schädigungen nicht haben, die ihre Gefühle noch berücksichtigen können, dann zeigt sich, dass diese Einschränkung der Gefühle das Entscheiden unglaublich schwierig macht und oft dazu führt, dass die Leute unvorteilhafte Entscheidungen treffen. Ist das nicht krass?
Ja, das führt mich zu folgender Frage. Gibt es eine Entscheidungssoftware?
Wie meinst du das?
Ja, soll ich das so verkaufen oder nicht? Ich gebe alle Parameter ein und die Software entscheidet für mich.
Nach diesem Beispiel gerade könnte die ja nicht funktionieren.
Ja, genau. Vorher hätte ich gesagt, wäre ja ganz einfach, aber wenn du sagst, der scheut sich dann, Entscheidungen zu treffen. Ja, bemerkenswert. Da muss ich doch nachher mal googeln. Das muss es doch geben, so Software, die Entscheidungen trifft.
Ja, aber was soll denn dabei rauskommen dann? Wie soll denn die Software für dich die Entscheidung treffen, du willst das Boot haben oder nicht? Weil stellen wir uns jetzt mal vor, du wärst jetzt da gesessen und hättest jetzt gesagt, das Boot kaufe ich nicht, weil ich weiß genau, wie es hier in 10 Jahren werde ich da sitzen und bin unglücklich damit und weiß ich nicht was.
Ja.
Und blendest diese Gefühle aus. Du wirst so Mr. Spock und sagst, mach ich nicht. Mal übertragen aufs ganze Leben, machst du dir da nicht tierisch viel kaputt.
So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken und unseren heutigen Sponsor vorstellen. Achtung Werbung, aber eine Werbung, hinter der wir beide sehr stehen. Es geht um die App Blinkist. Kennst du?
Kenne ich. Hast du auch, ne?
Habe ich. Ja. Habe ich und für gut befunden, deswegen dürfen die hier auch mitmachen.
Ja, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Also quasi die Kernaussagen. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten, mal eine Minute länger, mal eine Minute weniger, anhören oder auch durchlesen. Und sie haben auch die Langfassung der Bücher da, falls du mehr wissen möchtest. Dann gibt's neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie wird dich sehr interessieren, Wissenschaft wird dich sehr interessieren und persönliche Entwicklung wird dich sehr interessieren. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Es gibt Blinks, so nennt sich das, diese Kernaussagen, auf Deutsch und auf Englisch.
Bestes Beispiel vielleicht schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann. Großartiges Buch, wer wirklich in die Tiefe einstellen möchte, kann sich das komplett durchlesen auf mehreren hundert Seiten. Man kann aber auch die Grundidee dieses Buches, nämlich wie zwei zentrale Hirnsysteme bei uns funktionieren, wirklich in 21 Minuten bei Blinkist sich einfach anhören oder durchlesen. Und das finde ich ist durchaus legitim, mal in die Tiefe gehen zu wollen, aber manchmal sich auch einfach einen Überblick zu verschaffen, indem man sich die Kurzversion anhört.
Jeden Monat kommen circa 40-15-minütige Blinks dazu und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es in Zusammenarbeit mit uns eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts.
Tada!
Tada! Natürlich. Und ihr erhaltet 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage kostenlos testen. Auch nicht unwichtig. Also Blinkist. www.blinkist.de/fühlen. Da kommt ihr zu unserem persönlichen Rabatt.
Übertragen aufs ganze Leben. Machst du dir da nicht tierisch viel kaputt?
Also ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, was würde man eingeben in dieses Programm? Einmal den Kaufpreis des Bootes, den Unterhalt des Bootes und dann kommt natürlich die Seite, die bei ihm getrennt war vom Frontallappen, dass man einträgt, wie viel Spaß man darauf hat.
Ja.
Kann man das erfassen?
Wahrscheinlich nicht, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Theorie von eben. Wir haben ja gesagt, auch die Emotionen im Moment der Entscheidung sind zentral. Wie würdest du dir jetzt noch Software erklären wollen? Boah, diese Gefühle, die gerade der Gedanke daran, mich jetzt gleich für dieses Boot zu entscheiden, jetzt gerade in mir auslösen, die mache ich für dich als Software greifbar. Sag ich, kannst du nahezu knicken.
Gibt es ja bei so Immobilienfirmen, die so Wohnungen verkaufen wollen oder Häuser, gibt es ja dann auch immer eine Checkliste, Pro und Contra. Da stehen dann 8 Pro-Sachen, ne? Ja. Eigene Wohnung, irgendwann mietfrei wohnen, quack, quack, quack. Und bei denen auf der Seite ist das Contra, spricht aber auch alles dafür.
Achso, ja, die wollen die Provision haben. Wir müssen ja gleich, wenn wir unsere Tippliste hier aufmachen, wie man jetzt entscheidet, nochmal sehr praktisch werden. Und dann finde ich, klar, wir wollen ja nicht die Kognition komplett ausblenden. Wir wollen ja jetzt nicht, dass wir völlig schwachsinnige Entscheidungen treffen, weil wir gerade in Oktoberfeststimmung denken, boah, ich unterschreibe jetzt hier noch halb angetrunken einen Kaufvertrag für ein 100.000 Euro teures Boot.
Und deswegen, lass uns doch mal in den wirklich ganz emotionalen Bereich wieder zurückkehren. Partnerschaft.
Ja.
Partnerschaft und Kinderkriegen. Ja, und das vor der Entscheidung stand ja jeder schon mal. Außer diejenigen, so wie ich, die dann überhaupt froh waren, irgendwann mal eine Freundin zu haben. Bei mir war das keine Frage. Ich war so ein Chaot und so ein Hooligan, dass ich mich eigentlich immer gefragt habe, wie konnte das denn passieren?
Okay.
Wie viel Glück kann man haben im Leben, dass man dann plötzlich so eine tolle Freundin hat? Ne, und dann, ich weiß noch, die erste Zeit, das ist schon ewig her, dass ich nach Hause kam vom Job und erstmal so ein Stockwerk höher gerannt bin, um zu gucken, ob meine Perle da noch liegt. Ich konnte mir nicht vorstellen. Aber okay, das führt jetzt auch schon sehr weit, aber das betrifft jeden normalerweise. Dass du dich fragst, hast du den richtigen Partner?
Ja.
Ziehen wir zusammen? Das ist ja die nächste große Frage dann irgendwann.
Wollen wir heiraten? Wollen wir uns für ewig aneinander?
Ja, wenn aus dem Nein oder Ja oder vielleicht ein klares Ja wird, so dann hat man vielleicht eine gemeinsame Wohnung. Und keine Partnerschaft ist zu 100% perfekt. Das gibt es, glaube ich, weltweit nicht. Kann nicht sein, dass man so matcht miteinander. Also es gibt immer irgendwas, was weiß ich, schmatzt zu laut, kämmt sich den Scheitel zur falschen Seite, macht die Zahnpastatube nicht zu. Aber ansonsten ein toller Typ oder tolles Mädchen. Dafür müssen sich jetzt alle angesprochen fühlen. Das fragt sich jeder. Soll ich überhaupt eine Freundin haben?
Ja.
Soll ich überhaupt einen Freund haben? Bleibe ich Single? Und dann natürlich die ganz große Entscheidung, kriege ich ein Kind? Und das sind Alltagsentscheidungen und trotzdem sind sie ja, so elementar. Das ist ja Wahnsinn. Dagegen verblassen fast alle anderen Entscheidungen und scheißt dann auf so eine Bootsentscheidung.
Finde ich auch.
Ja, und das finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen. Wie ist das, was sind die wirklich wichtigen Entscheidungen?
Also fallen dir denn solche Entscheidungen leichter? Weil ich finde auch, das sind ja wirklich wichtige Entscheidungen. Und da, wir hatten ja eben das Beispiel mit der Couch, wie man gesagt hat, auch 500 Kilometer wegziehen. Das mache ich sofort. Aber bei der Couch tue ich mich schwer. Kommst du mit so großen Entscheidungen gut klar? Mit so wichtigen Entscheidungen?
Ja, da frage ich mich natürlich jetzt seit gestern, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich glaube schon. Ich glaube, ein großer Teil meines beruflichen Erfolges, damit meine ich jetzt nicht nur die Komikerseite, ist einfach, dass ich irgendwann gesagt habe, so und so wird es jetzt gemacht und das ist die Linie. Mhm. Und wer sich nicht entscheidet, hat sich mit dem Schlechteren vielleicht schon abgefunden. Das ist, ja, das fällt mir leicht. Entscheidungen fallen mir leicht.
Okay. Ich erlebe da so ein bisschen das zweigeteilt. Beim Beruflichen merke ich auch, also einfach, weil ich aus der Erfahrung gelernt habe, würde ich fast sagen, wenn du vor einem Team stehst und du wirkst unentschieden, das schafft eine Unsicherheit, weil es ist ja dann gerade auch ein Moment, wo irgendwas unklar ist. Das kann katastrophale Auswirkungen haben. Deswegen habe ich schon oft gemerkt, wenn ich jetzt einfach eine von beiden oder von den drei Entscheidungen vorgebe und sage, das ist die Entscheidung und so machen wir das, ne? Nach dem Motto, der Kapitän sagt, wir segeln jetzt in eine Richtung und dann geht das Schiff nicht unter, dass das echt hilft. Und deswegen würde ich sagen, in diesem beruflichen Kontext einfach aus der Erfahrung gelernt, ja, kann ich gut entscheiden. Im Privaten, also wie wirklich wie beim Studium, mache ich das? Nee, halte ich mir noch alle Optionen offen? In anderen, in allen Punkten, wo man sich irgendwie festlegen müsste. Ich denke auch manchmal dieses Wohnen in Münster und in Berlin, dass das auch dazu gehört. Ich kann mich nicht wirklich festlegen, weil ich jetzt das Gefühl hätte, wenn ich jetzt nur in Münster wohnen würde, würde ich das andere aufgeben und umgekehrt. Und meine Mutter meinte mal, du bist immer auf der Reise. Du bist nicht jemand, der ankommt.
Und da denke ich manchmal. Schlau, die kennt dich natürlich
genau. Die kennt mich
leider sehr genau. Ja, du bist genau. Ein Suchender.
Ein Suchender. Und da weiß ich nicht genau, ob da dann große Entscheidungen gut zu passen.
Ja, und trotzdem fallen dir einige Entscheidungen leicht und andere eben nicht.
Total.
Das ist ja, hat schon gesagt. Und naja, das muss uns jetzt dazu bringen, wie können wir uns Entscheidungen leichter machen? Wie können wir aufhören, zu lange zu hadern?
Ja.
Und auch wirklich irgendwann, gerade als du sagtest, so machen wir es jetzt, dass einer da steht, so machen wir es jetzt. Allein durch den Satz verspürt man doch oft eine große Erleichterung.
Ja.
Genau. Wahrscheinlich auch, weil einer dann die Verantwortung übernimmt. Und wenn es scheiße ist, kann man immer sagen, ja, du hast die Entscheidung getroffen. Aber das ist wichtig, dass man immer mal jemanden hat und im besten Falle man selber, der sagt, so wird es jetzt gemacht.
Ja.
Vielleicht ist es die schlechtere Möglichkeit, aber bevor wir uns gar nicht wegbewegen, Achtung, Zitat. In Zeiten allergrößter Not ist Mittelweg der sichere Tod.
Ja.
Volksmund.
Und damit könnten wir doch unsere 10-Punkte-Liste zum Entscheidung treffen. Raus aus der Qual der Wahl hier starten. Wir haben uns selber Sachen überlegt. Aus unserer Erfahrung würde ich sagen, ich habe einiges Wissenschaftliche noch dazu mit im Petto. Und wir haben Hörertipps. Und das würden wir jetzt hier für euch mal aufbereiten. Und ich möchte mit einem Ding anfangen, was zum Thema Bauchgefühl passt und was aus meiner Sicht sehr versöhnlich diesbezüglich ist. Und ich würde dich bitten, dir deinen Kokosnuss-Badestring anzuschnallen, dir eine Banane zu schälen und dich ganz entspannt in deiner Hängematte zurückzulehnen. Denn jetzt kommt tada, eine Rhesusaffenstudie.
Ja, ja, na bitte. So. Hauptsache Äffchen.
Ja. Total geil. Die sitzen vor einem Monitor und kriegen darauf bestimmte Formen angezeigt. Ja, also mal einen Kreis, mal einen Diamanten, so einen Diamanten-Shape, mal irgendwie einen Pac-Man, mal einen Viereck und so weiter. Und lernen jetzt im Laufe der Zeit, dass die immer einen roten oder einen grünen Knopf drücken können. Und dann kriegen die mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit eine Belohnung. Und zwar so ein kleines bisschen Zuckerwasser. Sehen wir also als Beispiel den Kreis und ich drücke den grünen Knopf, dann lerne ich als Affe, aha, in 100% der Fälle kriege ich, wenn ich den grünen Knopf drücke, jetzt das Zuckerwasser, die Belohnung. Ja. Ist klar, oder? So, jetzt kommt die nächste Form.
Hast du selbst verstanden?
Jetzt kommt die nächste Form, sagen wir mal der Diamant, dann sehe ich diesen Diamanten auf dem Bildschirm und lerne, aha, hier bekomme ich nicht in 100% den Zuckersaft, sondern nur 90%, wenn ich den grünen Knopf drücke.
Und jetzt nehmen wir noch eine weitere Form, also beispielsweise ein Viereck, und dann lernt der Affe bei 60%, also deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, kriegt der eine Belohnung, wenn er den grünen Knopf drückt. Und da gibt es jetzt sehr, sehr viele weitere solcher Formen, ne, kann man sich vorstellen. Und der Affe lernt immer, okay, mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten kriege ich entweder beim grünen oder beim roten Knopfdrücken diese Belohnung. Das waren so viele Formen, dass wenn man die alle miteinander kombinieren wollen würde in Vierersets, dass es 715 Möglichkeiten gäbe. Also das kann der Affe nicht auswendig lernen. Und jetzt wird's krass. Nachdem der Affe verstanden hat, welche Wahrscheinlichkeit also die jeweilige Form bei der einen oder anderen Farbe die Belohnung bringt, kombinieren die Wissenschaftler die. Das heißt, der Affe sieht jetzt plötzlich auf dem Monitor nicht mehr nur den Kreis, sondern den Kreis, den Diamanten, ein Viereck und ich sag mal noch ein Dreieck.
Sie schränken die Möglichkeiten ein.
Nee, sie schränken nicht die Möglichkeiten ein, sondern sie zeigen dir mehrere Formen, die jetzt zusammengenommen eine Wahrscheinlichkeit ergeben. Verstehst du?
Ja. Habe ich mich falsch ausgedrückt, aber okay. Sie geben so eine kleine Richtung vor.
Richtig, aber wir erinnern uns, es gibt 750 Möglichkeiten, diese Formen zu kombinieren. Das heißt, der Affe müsste jetzt unglaublich, kann man sich ja vorstellen, genau nachrechnen. Also der grüne Kreis ist dabei, das waren 100%. Das Dreieck ist dabei, das waren irgendwie 60%. Und weiß nicht, der Diamant ist dabei, das waren 90%. Also drücke ich den grünen Knopf. Die letzte Form lasse ich außen vor, weil weiß ich nicht. Ne? So könnte der Affe rechnen. Das passiert aber nicht. Innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden sich die Affen für den jeweiligen Knopf. Und jetzt wird's krass, entscheiden dabei in hoher Wahrscheinlichkeit richtig. Das heißt, es ist unmöglich für den Affen, in dieser kurzen Zeit wirklich eine Rechnung vorzunehmen.
Jetzt verstehe ich in Gänze, worauf du hinaus willst,
Sondern der verlässt sich im Prinzip auf sein Bauchgefühl. Und das konnten die Wissenschaftler dann auch mit Elektroden im Affenhirn machen. Deswegen hat man es nicht mit Menschen gemacht. Da haben die dann eine bestimmte Region gemessen, ist jetzt egal welche. Und konnten also zeigen, dass die quasi anspringt, wenn der Affe diese Bauchgefühlsentscheidung trifft. Heißt, für mich so als Fazit daraus, wenn wir bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die sich mathematisch berechnen ließen, bei unseren Entscheidungen haben, die vor uns liegen, dann sind die ja oft nicht so klar wie jetzt in so einem Experiment.
Ja.
Aber was zeigt uns das? Unser Hirn ist offensichtlich in der Lage, aus diesen mathematischen Wahrscheinlichkeiten sofort ein Bauchgefühl zu kreieren, das überraschend zutreffend ist,
Und aber wie definieren wir denn jetzt Bauchgefühl? Wo entsteht das?
Es steht im Hirn.
Ja nicht im Bauch, es ist im Gehirn. Auch ein Bauchgefühl ist eine Gehirnentscheidung.
Wir haben ja schon hier oft genug gesagt, dass Körper und Geist, Psyche einen Kreislauf bilden. Das heißt, das Hirn losgelöst vom Körper zu betrachten, ist eigentlich immer falsch. Aber vom Grundsatz her können wir hier also in einer speziellen Hirnregion im Affenhirn zeigen, Achtung, die springt an, wenn der Affe diese Bauchgefühlsentscheidung trifft, und der trifft überraschend genau. Und ich finde das deswegen so erlösend, weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn man dann da steht und sieht so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Sachen, zwischen denen man sich entscheiden muss, 3, 4, 5 Optionen, die man auswählen muss, verschiedene Studiengänge. Mal ganz krass gesagt, verschiedene Frauen, und du weißt nicht, welche liebe ich jetzt, so nach dem Motto, ne? Pass auf, dann zu sagen, ich muss nicht die genauen Prozentwerte kennen und ich muss auch nicht genau ausrechnen, sondern offenbar ist unser Primatenhirn in der Lage, hier eine akkurate, eine richtige Entscheidung zu treffen, und zwar in Bruchteilen von Sekunden. Das bestätigt doch total, hör kurz in dich rein und nimm das dann.
Absolut verstanden. Und absolut. Und wenn du bei einer Entscheidung ein schlechtes Gefühl hast, dann stellt sich das meistens auch wirklich als Scheiße raus.
Ja.
Und umgekehrt. Und wo du es jetzt sagst, ich habe versucht, das gerade rational zu begründen, dass ich das Boot verkauft habe. Und es stimmt aber nicht, weil ich hatte eigentlich 10 Jahre so ein gutes Gefühl bei dem Boot. Ich wusste, dass es teuer ist. Die ganze Zeit wusste ich es natürlich, bin ja nicht völlig verblödet. Aber das Gefühl war halt gut. Und jetzt kommt's, das Gefühl, dass diese Zeit jetzt vorbei ist, ich verkaufe das Boot, war auch eine Bauchentscheidung, und die war richtig.
Guck,
ich fühle mich total geil mit dieser Entscheidung.
Hammer.
Ja, und so ist das, in der Liebe ja sowieso, aber eben bei fast allen anderen Entscheidungen auch. Vertrau deinem Gefühl.
Ja. Das glaube ich,
muss man lernen, ne?
Ist einfach etwas. Ich glaube nicht unbedingt, dass man das lernen muss. Die Gefühle, das haben wir ja auch schon gesagt, sind Realität. Was du fühlst, ist Fakt. Ne? Wir können uns immer darüber streiten, wie werden diese Gefühle ausgelöst? Werden die durch Fakten ausgelöst oder durch irgendwelchen Humbug? Aber das, was deine Gefühlswelt ausmacht, ist deine Realität. Das ist ja übrigens auch der Grund, weshalb es so schwierig ist, mit Verschwörungstheoretikern oder so Maskengegnern umzugehen. Das, was die umtreibt, sind Gefühle. Das ist bei uns anderen auch so. Nur unsere Gefühle passen nach unserem Verständnis besser zu den Fakten und deren Gefühle angeblich nicht. Aber die Realitäten, in denen wir uns bewegen, sind gefühlte Realitäten. Und deswegen zu sagen, Moment mal, ich kann mich bei Entscheidungen auf meine gefühlte Realität verlassen. Ich glaube, das ist die Einsicht. Du musst nicht das Fühlen lernen, sondern du musst lernen, das zuzulassen.
Ja, das entlastet mich natürlich sehr, weil
ja, fand ich auch.
Dumme Menschen wie ich haben die auf ihr Bauchgefühl angewiesen sind, haben es dann ja fast leichter.
Trotzdem, wir haben ja heute schon ein umgekehrtes U eingeführt, ne, mit der Freiheit der Entscheidungen und den ganz fehlenden Entscheidungen und der Zufriedenheit und haben gesagt, es muss einen Mittelweg geben. Ich glaube schon, dass wenn wir das jetzt mal als ersten Punkt auf unserer Zehnerliste betrachten, wir jetzt auch klassisch so, ich sag mal, rationalere Punkte brauchen. Ne? Weil es ist ja nicht immer so, dass du jetzt einfach sagen kannst, oh ja, das ist so eine Entscheidung da.
Ist zum Beispiel der Banküberfall, wenn wir beide sagen, oh, das wird wohl klappen, wir haben beide ein gutes Gefühl.
Dann noch mal, bitte nochmal
nachdenken. Wird das Risiko nicht geringer dadurch? Wir sind uns ja einig darüber, dass man nicht alles aus dem Bauch entscheiden kann.
Ja.
Ja? Wie gesagt, sonst würden wir vielleicht doch den Banküberfall machen. Warum, weiß ich auch, habe ich ja vergessen. Aber es gibt die 10-10-10-Regel. Kennst du die?
Nicht wirklich.
Dass du eben, so wie man sagt, schlafende Nacht drüber, gibt es eben die 10-10-10-Regel, dass man eine zeitliche Distanz schafft in den Überlegungen. Dass du dich eben fragst mit meiner neuen Freundin, wie geht's mir in 10 Minuten mit der? Wie wird's sein?
Ja.
Wie geht's mir in 10 Monaten? Oder wie wird unser Verhältnis in 10 Jahren sein?
Ach.
Und eben auch mit dem Job. Wie fühlst du dich in dem Job oder wie ist es in dem Job nach 10 Minuten, in 10 Monaten, in 10 Jahren? Und das hilft doch, das Ganze so etwas zu abstrahieren, finde ich.
Also wenn ich jetzt eine krassere Entscheidung habe, wo ich sage, vielleicht kann ich mich da nicht aufs Bauchgefühl verlassen oder es kommt gar kein echtes Gefühl auf, dann versuche ich mal, mich in 10 Minuten mir das Ganze vorzustellen, wenn ich mich entschieden habe, in 10 Monaten und dann in 10 Jahren.
So ist es.
Das gefällt mir auch schon mal gut. Also ich bringe im Prinzip mein Hirn dazu, sich selber zu distanzieren.
Genau, manche sagen, schreib dir die Entscheidung, die 10, die du hast oder die 5 oder die 8 auf den Zettel. Und dann ziehe, und bei einigen Entscheidungen, die du dann ziehst, sagst du dir ja, nee, will ich nicht.
Ja,
dann weg damit.
Ja. Dazu passt zu deiner 10-10-10-Regel auch eine Zuschrift von Simon. Weiterer Hörertipp, gleiche Kerbe. Entscheidungen haben auch viel mit Konsum zu tun. Ich habe mir angewöhnt, um Fehlkäufe aus der Emotionalität heraus zu vermeiden, dass ich bei einem Kaufinteresse an einem Produkt zunächst 30 Tage abwarte. Wenn ich mich danach immer noch für das Produkt interessiere und es nützlich für mich ist, dann wird es zeitnah gekauft. Das fand ich gut. Und er schreibt noch dazu, eine super effiziente Methode, die zudem lange die Vorfreude aufrechterhält.
Ja.
Das ist eigentlich genau das, was du guter sagst, ne? Indem ich mich quasi zwinge, in die Zukunft zu versetzen, indem ich mich automatisch in die Zukunft setze, indem ich einfach abwarte. Er schlägt in dieselbe Kerbe wie die 10-10-10-Regel, kriege ich einen valideren Eindruck.
Oder du wirfst eine Münze, Kopf oder Zahl, dann kommt Kopf und du denkst dir, nee, will ich eigentlich doch nicht. Ja, dann kannst du dir aber sicher sein, dass du das andere willst.
Top. Okay. Also 10-10-10-Regel würde ich sagen, ist der Punkt 2. Ich finde, das Münzewerfen fast ist schon Punkt 3, oder? Dass ich sage, ich trickse, wenn kein Gefühl aufkommt, indem ich mich zwinge, ein Gefühl zu entwickeln. Ich schmeiße eine Münze und gucke dann, wenn das Kopf ist und das passt mir nicht, dann weiß ich, ich wollte eigentlich Zahl haben. Sehr, sehr gut. Okay, dann darf ich Punkt 4 reinbringen. Fand ich überragend. 90%-Regel. Also sobald ich bei einer Ja- oder Nein-Entscheidung das Gefühl habe, das ist so eine 80%-Nummer, ne? Will ich zu der Party gehen? Boah, ja, so 80%. Hab ich Lust, an dem Projekt mitzuwirken? Ja, so 65%. Dass ich sage, alles, was nicht 90% ist, sage ich einfach nein.
Das ist auch
Hammer,
geiler,
oder?
Geiler Gedanke, ja.
Wir haben ja schon so oft über dieses Nein sagen und nicht alles machen gesprochen. Ich fand das mit den 90%, also definitiv, wir wollen alle weniger machen, dann mache ich nur die 90% sagen. Bei 80% sage ich sofort nein. Ich komme nicht zur Hochzeit. Ja. Ich habe keine Lust drauf.
Sehr gut. Gut für dich. Und da kommen wir schon auch zur nächsten, wieder die Kritikerregel.
Ja.
Also wir umgeben uns ja oft mit Menschen, die auch unserer Meinung sind. Also sagen wir so aus dem gleichen Mainstream kommen wie wir selbst. Ne? Und das wäre ja, und ja, dafür bist du eigentlich doch ein gutes Beispiel, weil du sehr kritikfähig bist. Aber es ist ja vielleicht besser, sich mit anderen Leuten mal zu umgeben, die so einen anderen Blick eben auf dein Problem haben. Ne?
Stimmt.
Und ja, es gibt wirklich da die Erkenntnis, dass heterogene Gruppen doch die besseren Entscheidungen
treffen. Ja, total. Als
Gruppen, wo sich die Mitglieder ähneln.
Wo sie alle, wo so Ja-Sager.
Familie, Clique.
Ja, und ich weiß, was du meinst.
Wo eben sich alle Beteiligten schon über Jahre kennen. Warum nicht mal einen völlig Unbeteiligten fragen?
Ich rufe normalerweise immer bei schwereren Entscheidungen meine Eltern an. Gerne auch beide. Ja. Manchmal sprechen wir einfach zu dritt. Ja, haben wir gerade letztens noch gehabt, da war wirklich eine größere Nummer, wo ich unsicher war, wie ich das machen soll. Und das haben wir ausführlich diskutiert. Und ich habe dann auch manchmal schon gedacht, ich müsste dich eigentlich auch nochmal anrufen, weil du wärst jetzt wirklich du wärst jetzt nicht in unserer homogenen Gruppe. Aber meine Eltern sind für mich dann immer wirklich so, die sind auch kritisch und die reflektieren das total. Also sich mit Kritikern zu umgeben, das finde ich überragend. Ganz, ganz wichtig.
Ja, ich denke gerade drüber nach, manchmal ruft mich irgendein Kumpel an, weiblich und männlich, und ich unterbreche ihn dann irgendwann und sage, du willst von mir keinen Rat, du willst nur eine Bestätigung.
Ja.
Und das ist ja auch oft so.
Ja,
wird schon so suggestiv gefragt.
Ja.
Findest du doch auch das?
Findest
du,
ja, oder man akzeptiert dann nicht, wenn der andere was anderes sagt, dann darf man, ja gut, ich habe ihn jetzt gefragt, aber es ist mir egal, was er gesagt hat. Ist aber ein bisschen so wie mit dem Münzwurf, ehrlich gesagt. Wenn wir Entscheidungen
treffen. Ich mach das jetzt aber.
Mach
das doch.
Ist doch gut. Sechster Tipp: Nimm einen gut genug hin. Also, ne?
Ja.
Wir Perfektionisten, die wir doch alle irgendwie sind, in mehr oder minder großem Ausmaß. Wie schwer fällt es uns, Entscheidungen zu treffen? Wie schwer fällt es uns wirklich zu sagen, ich schlage jetzt die anderen Optionen aus und gehe den einen Weg? Weil wir natürlich.
These: 100% gibt es nicht.
Gibt es nie
im Leben.
Und dass du dann sagst, okay, ich nehme das jetzt so hin, ne, und sag, ey, ich muss jetzt nicht die allergeilste Urlaubsreise mit 5 Sterne zum Superpreis und Flug ab meinem Flug, ach nee, lieber doch Bahnreise, weil ich will ja nicht mehr fliegen und, ne, und so weiter, sondern dass du sagst, ja, es gibt diese 100% nicht und wollte ich nicht eigentlich einfach einen Urlaub und eine schöne Zeit haben, ja, dann nehme ich jetzt diese Reise da und freue mich darüber.
Ja.
Das ist echt, wo ich immer so denke, boah, also was mich wirklich bei Entscheidungen bremst, ist dieser Anspruch zu sagen, ich will das Beste rausholen.
Ja, ja, natürlich will man das Beste. Achtung, Zitat von Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle auf Mallorca.
Charles,
schön ausgesprochen. Dein,
ja, ja, schön deutsch, ne?
Ja.
Karl der Gaul. So, Charles de Gaulle. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als immer nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.
Ja.
Das Zitat musste ich mir nicht mal aufschreiben, das kenne ich seit 20 Jahren.
Deswegen hast du es auch mit für mich viel zu wenig Pathos vorgelesen. Ich finde es total gut. Ich versuche zu rezitieren. Lieber unvollständige Entscheidungen treffen, als nach der vollständigen Entscheidung zu suchen.
Die es niemals geben wird.
Die es niemals geben wird.
Super. Klingt das auf Französisch?
Oh. Mieux de prendre des décisions fixes au lieu de chercher pour des décisions, weiß ich jetzt nicht, vollständig, complet oder parfait, qui n'existe jamais.
Ich werde direkt nach Beendigung dieser Aufnahme arbeiten, einen Ricard trinken mit Wasser.
Sehr gut. Dann, was mir gut gefallen hat, geht an deine Weingeschichte zurück. Tipp Nummer 7, Entscheidung outsourcen. Du weißt noch diese Nummer, wie du da am Tisch sitzt im Restaurant und sagst, dein Freund war das, ne? Er lässt sich den Wein bringen und krümmt sich dann auf den Boden und sagt, um Gottes Willen, wie schmeckt der denn? Ich finde das Weinbeispiel perfekt im Restaurant. Ich will einen guten Wein haben, also triff du die Entscheidung, lieber Kellner, liebe Kellnerin, und bring mir dann das, was das Beste ist. Dass man wirklich mal sagt, ich muss nicht überall Entscheidungen treffen. Und im Englischen hört sich das wunderschön an, Achtung, to be choosy about choosing.
Ah,
ja, also so picky sein darüber, worüber man überhaupt Entscheidungen trifft. Ich entscheide mit, wozu ich mich überhaupt entscheiden möchte. Den Rest lasse ich außen vor.
Ja. Und das macht dir den großen Geist aus, dass er sagt so, komm, mit dem ganzen Kruppzeug, da beschäftige ich mich gar nicht. Stört es den großen Geist?
Ja. Ja, genau.
Oder auf gut Deutsch, was stört die Eiche, wenn sich die Sau daran kratzt?
So.
So ein Halbzitat jetzt. Aber da sind wir relativ schnell bei der Satisfying-Regel. Ne? Wenn du eine Entscheidung triffst, dann hadere nicht mehr damit, dann sei zufrieden, dann sei befriedigt. In den meisten Fällen ist sie gut genug und erspart dir Zeit, noch weiteres Abwägen und Suchen da einzubauen.
Jo, finde ich gut. Die kenne ich. Die kommt von Barry Schwartz. Das ist so der Entscheidungspapst in der Forschung.
Ist der Psychologe?
Ja, ich meine schon. Der hat einen super TED-Talk, kann sich jeder mal angucken. Packen wir auch für euch in die Podcast-Description. Und bei dem geht es mit dieser Idee des Satisfying darum, sich anzufreunden. Also, dass du sagst, ich habe jetzt hier eine Entscheidung getroffen und das ist jetzt so. Und anstatt weiter zu hadern, wirklich zu versuchen, sich mit dieser Idee anzufreunden, dass das jetzt so ist. Und ich kenne das total. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mich dann irgendwann mal entschieden habe und bestimmte Sachen auch unumkehrbar sind, dann fühle ich mich damit viel wohler, weil mein Hirn das schön rechnet, ne, als wenn ich die ganze Zeit weiter hadere. Gibt es übrigens auch Untersuchungen zu, die ganz klar zeigen, wir denken am Anfang, wenn eine Entscheidung umkehrbar ist, dann fällt es uns leichter zu entscheiden. Dann ist das besser und dann fühlt sich das danach auch besser an, weil ich habe ja noch mehr Optionen. Das stimmt aber nicht.
In dem Moment, kann man jetzt schon sagen, hat man hier schon gelernt, nee, ist nicht so.
In dem Moment, wo du ultimative Entscheidungen triffst, die irreversibel sind, die unumkehrbar sind, fühlt sich das für dich danach besser an. Die Leute berichten eine höhere Zufriedenheit und das finde ich...
Ja, und freier. Du fühlst dich auch freier.
Fühlst dich freier und du und das vielleicht auch nochmal dieses Satisfying, dieses Anfreunden, das ist kein Prozess, bei dem du unbedingt viel tun musst. Das passiert eigentlich automatisch. Da ist unser Hirn mit seinen vielen Fehlern und Schwächen wieder mal großzügig zu uns, weil das eben die Entscheidung schön rechnet. Ne? Und das finde ich ist einfach was total Wertvolles, wenn man sich das vorher klar machen kann.
Ja.
Noch ganz wichtig, Tipp Nummer 9, ablenken. Ja, wir haben ja jetzt hier hoffentlich klar gemacht, dass es immer ein Zusammenspiel aus Bauchgefühl ist und aus diesen rationalen Punkten. So, und wenn ich jetzt dieses Bauchgefühl, was eher am Anfang relevant ist, zusammenbringen möchte mit diesen rationalen Aspekten, dann ist es gut, wenn ich mich irgendwann mal wieder von dieser gesamten Entscheidung trenne, gedanklich, indem ich mich ablenke. Zum Beispiel, indem ich Sport mache, ne? Indem ich mich mit Freunden treffe, was ganz anderes tue und dann später zu dieser Entscheidung zurückkomme. Dann sollte ich sie allerdings auch fällen. Sonst schiebe ich natürlich die ganze Zeit vor mir her. Das können wir Perfektionisten und Prokrastinierer wunderbar. Aber zwischen dem Entscheiden im ersten Ansatz und dem Entscheiden, das dann etwas später stattfindet, nochmal eine Ablenkungsphase zu schaffen, um deine Gefühle vielleicht nochmal so ein bisschen von dem ersten Kontext auch loszulösen. Wir gehen ja auch immer schon mit einem gewissen Grundgefühl in eine Entscheidung rein.
Ja. Ne?
So wie ist gerade meine Stimmung an dem Tag. Wenn ich das mal loslöse und gucke, mit welchem Fuß bin ich dann am nächsten Tag aufgestanden und was fühle ich dann und was sind vielleicht noch an Gedanken und an rationalen Aspekten dazu gekommen, dann kann ich leichter entscheiden oder kann ich mich zumindest besser drauf verlassen. Und das finde ich ganz gut, weil zwischendurch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt was völlig anderes, das merke ich zum Beispiel auch beim Schreiben. Wenn du einfach mal loslässt und sagst, ich bin jetzt mal eine Woche raus und leg's mal in den Schrank und kümmere mich mal gar nicht drum, dann kommst du mit einem neuen Blickwinkel auf so einen Text zurück.
Das stimmt. Das ist, das ist auch eine elementare Entscheidungshilfe.
Ja. Last but not least, number 10. Tipp Nummer 10 von dir.
Jetzt die 10 und die ist ganz kurz, weil das quasi das Erste ist, was ich an Hörerzuschrift vorgelesen habe. Das ich, entweder mache ich mir das als Tattoo oder schreibe es mir einfach in mein Notizbuch. Ich weiß, es ist jetzt eine Wiederholung, aber es stimmt einfach und schreibt es euch wirklich irgendwo auf. Für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns.
Ja.
Das ist der beste Tipp für mich überhaupt.
Ja.
Das stimmt.
So oft scheuen wir doch Entscheidungen und bleiben dann im Status quo. Gibt's auch, könnte ich jetzt unzählige Studien aufzählen, wo das gezeigt wurde, dass die Leute wirklich einfach lieber nichts machen, als etwas zu machen. Sich für das Normale entscheiden, als für irgendwas vermeintlich Absurdes. Sich für das Bekannte entscheiden, für das Sichere entscheiden.
Ja.
Weil wir nicht entscheiden wollen. Aber wenn wir uns klar machen, wenn wir nichts ändern, haben wir uns auch entschieden. Das ist auch eine Entscheidung. Würden wir vielleicht endlich dahin kommen zu sagen, ja, manchmal wäre es auch ganz gut, wenn wir eine Entscheidung mal in eine andere Richtung treffen.
In einem unserer ersten Podcasts brachte ich mal das Beispiel und eigentlich finde ich es sogar immer besser. Viele entscheiden sich oder verändern sich nicht, weil sie nicht mal 10 Minuten auf dem kalten Bahnsteig stehen wollen. Also sie wissen, dass sie im falschen Zug sitzen, aber weil sie den Zug kennen, bleiben sie lieber drin und scheuen den vielleicht Wind und Regen umpeitschen Bahnsteig, um in den richtigen Zug zu wechseln. Manchmal sind Entscheidungen unbequem, führen dich aber auf einen viel besseren Weg.
Und wenn du nichts machst, hast du auch entschieden. Das ist echt ein guter Gedanke.
Ja, oder?
Ja. Zehnerliste durch. Das heißt, unser Köcher ist voller Pfeile, wenn wir in Zukunft Entscheidungen treffen möchten. Ich möchte noch eine Nachricht von Rebecca vorlesen, weil die ging bei mir ehrlich gesagt ziemlich unter die Haut und sie bat uns, würde ich sagen, tatsächlich um Hilfe. Und deswegen, wir haben jetzt so viele Punkte aufgemacht, lass uns das bitte noch einmal behandeln. Und zwar schreibt sie, guten Abend, Leon. Ich stehe gerade vor der schwersten Entscheidung meines Lebens. Die Kurzfassung, mein Mann und ich haben im Juni 2018 geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits schwanger, was wir jedoch erst nach der Hochzeit erfahren haben. 3 Wochen später erlitt mein Mann bei einem Sturz ein schweres Schädel-Hirntrauma. Es folgte ein langer Klinik- und ein Reha-Aufenthalt und eine Zwischenstation in einer speziellen Wohngruppe für junge Menschen mit Schädel-Hirntrauma. Inzwischen lebt er bei seinen Eltern. Der Alltag besteht aus Therapien und privaten sportlichen und kognitiven Trainingseinheiten. Das wäre alles nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn sich die Persönlichkeit nicht so extrem verändert hätte.
Ja, ja.
Mir fällt es gerade.
Ist mir auch so aufgefallen.
Ja, ja, ne? Ja. Mir fällt es gerade sehr schwer, die Ehefrau zu spielen, in Anführungsstrichen. Denn der Mann, den ich geheiratet habe, den gibt es so nicht mehr. So stehe ich nun vor der Frage, ob ich mich trenne oder ob ich mein Leben für ihn aufgebe. Beste Grüße, Rebecca. Puh. Also erstmal Gänsehaut, oh, ehrlich gesagt. Ja. Ich merke sofort, wie mein Körper anspringt.
Ja. Ach, Rebecca, das ist natürlich wirklich existenziell, was dir da passiert. Ich habe tatsächlich, mich hat eine Frau mal auf der griechischen Insel Kos am Strand, ich setze mich ins Restaurant, sie sitzt da mit ihrer Tochter, Ärztin, Spezialistin für, ich sage jetzt nicht welches Fachgebiet, aber für ihr Fachgebiet, ihr Mann auch Arzt, die 16-jährige Ehe ging ihr so auf den Zeiger, dass sie sich eines Abends entschlossen hat, morgen früh sage ich ihm, dass ich mich trenne, in der Nacht hatte er auch einen Schlaganfall. Sie hatte jetzt, das war 2 Jahre her und sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Ich konnte ihr auch nicht helfen, natürlich. Was soll man sagen? Ich weiß es nicht. Was sagst du?
Also ich würde es gerne ein bisschen aufdröseln und zwar erstmal ganz, ganz klar machen, dass das eine massive Herausforderung ist und deswegen auch, glaube ich, völlig legitim ist, dass man da jetzt mit sich hadert und dass man da jetzt nicht einfach irgendwie sagt, da treffe ich eine Entscheidung und Rebecca unbedingt den Druck nehmen wollen, dass es jetzt hier einen richtig oder einen falsch gibt. Weil das ist einfach eine maximal persönliche Entscheidung, finde ich. Und da jetzt zu sagen, wir geben einen Tipp vor, was wir machen würden, steht uns überhaupt nicht zu als Entscheidungshilfen, würde ich sagen, können wir vielleicht versuchen, was zu überlegen. Weil in dem Moment, wo sich diese Persönlichkeit stark verändert, wie das hier beschrieben ist, gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die sich noch in Zukunft verändern können, nämlich eben diese Reha-Aufenthalte oder natürlich diese therapeutischen Ansätze, wo das auch wieder nachlassen kann. Ob die Person nachher wieder dieselbe ist wie vorher, kann man natürlich jetzt aus dieser kurzen Beschreibung auch nicht schließen. Ich möchte aber von einer Stiftung erzählen, wo ich in einem Beirat sitze, und zwar Save My Brain. Die beschäftigen sich deutschlandweit mit vor allem wohlgemerkt Kinder, die Schädel-Hirn-Verletzungen erleiden und danach auch natürlich ein zum Teil völlig anderes Wesen an den Tag legen. Ne? Vielleicht, Rebecca, nimmt dir auch das schon mal Druck, dir klarzumachen, dass das in Anführungsstrichen normal ist, was hier passiert ist. Wenn wir eine Hirnverletzung bekommen, wir haben das eben bei dem Elliot, diesem Fall gelernt, dann kann das wirklich einen Menschen massiv in seinem Verhalten verändern und oft steht man dann als Umfeld drumherum und weiß überhaupt nicht, was zu tun ist, weil man glaubt, dass diese Person, die man doch da liebte, die man kennengelernt hat, so gar nicht mehr existiert. Und das hat natürlich ein unglaubliches Konfliktpotenzial, weil der Betroffene im Zweifel auch merkt, oh Gott, ich ecke hier völlig an, was ist denn los? Ich komme gar nicht mehr klar und weiß auch nicht mehr, wie es vorher war. Beziehungsweise gleicht sich mit vorher ab und kommt zu dem Schluss, das passt nicht mehr. Vielleicht kannst du über Save My Brain mal dir Material holen und die haben auch ein Netzwerk deutschlandweit aufgebaut, was ich deswegen auch so unterstützenswert finde an dieser Stiftung, was wirklich versucht, Menschen Hilfsangebote zu geben, denen genau sowas passiert ist, wo dann geguckt wird, was kann man zusammen machen, was geht zusammen, was geht vielleicht zusammen auch nicht mehr. Und die sind einfach Spezialisten, weil die genau das, was hier ein Extremfall ist, so oft schon behandelt haben, dass die einem wirklich viel an die Hand geben können.
Das ist eine gute Idee, dieser Verweis. Das steht uns nicht zu und können wir auch nicht leisten hier.
Nein, und ich finde trotzdem, dass wir hoffentlich heute zeigen konnten, dass bei unseren Entscheidungen unsere Gefühle eine Rolle spielen und auch spielen dürfen. Deswegen, Rebecca, ich glaube, wenn du da raufhörst, was deine Gefühle dir da sagen und dir vielleicht auch klar machst, dass diese Gefühle sich verändern können und du dir deswegen Zeit nehmen darfst und kannst und vielleicht auch Hilfe einbeziehen kannst. Also wie gesagt, savemybrain.com. Die Chefin dieser Stiftung heißt Gesa Wiethold und die arbeitet auch mit Leuten in Einzelfällen zusammen und versucht Kontakte herzustellen, nutzt ihr riesiges Netzwerk für Hilfsangebote. Schreibe ihr bitte eine Nachricht, schreib mir gerne, falls es irgendwie nicht geklappt hat, dann stelle ich den Kontakt nochmal her. Die Entscheidung, von der du uns erzählst, die ist unglaublich schwierig. Da dürfen wir jetzt keine Tendenz zu abgeben, aber vielleicht hoffentlich heute bestimmte Impulse, die dir zeigen, dass du Respekt vor dieser Entscheidung haben kannst, dass du sie aber irgendwann auch treffen kannst und dass es da kein richtig oder falsch geben kann. Die Palette von Entscheidungen ist riesig. Wir haben sehr, sehr große Entscheidungen, wie die, die du gerade beschreibst, und wir haben alle auch kleinere Entscheidungen wie das Sofa. Ich finde einfach nochmal schön, dass du uns zeigst, dass es nicht immer ein Schwarz und Weiß gibt und dass man sich vielleicht manchmal mit seinen kleinen Entscheidungen nicht einen allzu großen Kopf machen muss. So im Kontrast wird das doch hoffentlich an der Stelle echt nochmal klar.
Ja, ich hoffe, dass wir da so ein paar Impulse geben konnten. Ne? Weil die Entscheidung muss ja trotzdem weiterhin jeder selber treffen.
Genau, vor allem finde ich aber, dass wir hoffentlich Lust machen konnten auf Entscheidungen. So viele haben ja gesagt, schiebe ich vor mir her, will ich nicht, mache ich nicht. Mit den 10 Tipps gibt es jetzt vielleicht Möglichkeiten, das doch eher anzugehen und vor allem auch sich klarzumachen, dass sich Entscheiden gut anfühlt, wenn man es hinbekommen hat.
Ja, so. Man fühlt sich besser und freier.
Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich gleich hier mal in den Berliner Hafen und überlege, welches Boot ich mir kaufe und wann ich das wieder verkaufe. Und
gib viel Geld aus.
Nehme meine Pinguine und Kapuzineräffchen und Rhesusaffen alle mit da drauf und jette in den Sonnenuntergang auf der Spree.
Die Arche Leon.
Ja, genau das.
Das hat Spaß gemacht. Was haben wir beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal würde ich gerne ein Thema aufgreifen, was hier wirklich, wenn demokratisch entschieden werden dürfte, glaube ich, jede Woche zweimal von uns bearbeitet würde, und zwar Hochsensibilität.
Oh ja, da kamen viele Zuschriften.
Oder?
Also, das ist jetzt wirklich fällig.
Das ist mehr als fällig. Was ist Hochsensibilität? Ich glaube, wir haben alle schon mal davon gehört, dass irgendwelche Leute behaupten, ich bin hochsensibel. Man hat die im Freundeskreis gefühlt zunehmend. Es scheint sich ein Trend zu entwickeln. Und es herrscht in der Wissenschaft Riesenstreit darum, was das jetzt wirklich ist. Ist das vielleicht alles am Ende nur ein Hype von Menschen, die sich irgendwo zuordnen wollen? Oder steckt da wirklich was hinter? Hochsensible sind Menschen, die Gerüche, Geräusche, zwischenmenschliche Stimmungen, die sehr viel sensibler wahrnehmen, was um sie herum passiert. Und das ist einerseits natürlich eine Fähigkeit, ich glaube, nach der viele lechzen, und andererseits aber auch eine große Herausforderung. Und ich habe mit Elaine Aron gesprochen, das ist die Päpstin auf dem Gebiet, und davon werde ich hier berichten dürfen. Aber vor allem interessiert mich auch, ob du hochsensibel bist. Hast du eine Einschätzung?
Vielleicht so ein bisschen sensibler, aber ich glaube nicht hochsensibel. Aber mach mit mir gerne mal einen Test.
Ich werde einen wissenschaftlichen Test mitbringen, da können dann auch alle Hörerinnen und Hörer mitmachen. Das wird es hier nächste Woche geben. Bis dahin haben wir eine Bitte an euch. Ihr wisst, dass wir den Sommer durchmachen mit unseren Folgen, und ihr würdet uns sehr darin bestärken, das vielleicht auch in Zukunft, nächstes Jahr, vielleicht auch im Weihnachten rum zu tun, zu versuchen, indem ihr uns jetzt abonniert. Ihr könnt, wie ihr wisst, in fast allen Apps auf Abonnieren klicken und zumindest bei iTunes auch eine Bewertung schreiben, ein paar Sterne verteilen, kurz sagen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, und natürlich erreicht ihr uns auch sehr gut über Instagram. Atze Schröder heißt der, wie er sonst heißt, Atze Schröder, und ich auch, wie ich sonst heiße, Leon Winscheid. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr jetzt vielleicht schon Ideen zum Thema Hochsensibilität habt, dann schiebt die doch bitte rüber. Wir werden das hier alles aufgreifen und verabschieden uns mit einem gepflegten Salam Aleikum. Macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche.
Salam.
Nicht? Doch,
Salam. Doch, Salam. Doch, absolut. Und ein komprimierter Gedanke zum Thema Werbung hier in unserem Podcast. Wir verdienen hier kein Geld, wir machen das gerne, sind aber froh, dass wir hin und wieder einen Sponsor mit reinnehmen können, der das Ganze, auch die Technik, auch das Verarbeiten des Podcasts und das Verbreiten bezahlt.
Vielleicht darf ich mal kurz dann auch noch an Sophia von Murmel Productions rausrufen, shoutouten. Das ist unsere Produzentin. Das, was wir hier machen, besteht aus den Mikrofonen, die wir haben. Die sind dann irgendwann einmal bezahlt, aber es ist natürlich ein tierischer Aufwand, immer alles dann genau abzumischen, zu schneiden, hochzuladen, die kleinen Beschreibungen zu machen, das drumherum zu administrieren, und das wird quasi über diese Werbung bezahlt, und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute einen Werbepartner dabei haben durften und sagen Dankeschön dafür. Atze, dann.
Also mach's gut, ne?
Du auch. Leon. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.